RD.
Ja, schon fast erster Advent, Jan. Hast du schon Deko aufgehängt zu Hause?
Nein, noch gar nicht, denn ich bin ja gestern, also am Tag vor unserer Aufzeichnung, erst aus dem Urlaub zurückgekommen und habe fast noch nichts geschafft. Unser Weihnachtswichtel, den haben wir schon vor die Tür gestellt, so als kleinen Reminder, da muss jetzt bald was passieren. Aber noch sieht es bei uns sehr, sehr unadventlich aus.
Ich bin ja schon sehr tief im Weihnachtsbuchlesen, ins Weihnachtsbuchlesen eingestiegen. 2 von 12 habe ich schon durch.
War schon was dabei?
Ja, also eins war sehr, 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 sehr schlecht und eins war okay bis gut.
Also da ist noch Luft nach oben.
Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ja, also wenn man so in den Buchladen geht, merkt man schon, dass die Vorweihnachtszeit voll losgegangen ist. Ist ja the season für den Buchhandel und fürs Lesen. Und unser Weihnachtsgeschenk für euch, kann man ja schon mal gleich verraten, ist, dass wir ab jetzt bis Weihnachten wöchentliche Folgen machen. Mit besonders vielen Tipps und besonders vielen Geschenktipps natürlich.
Genau, dann also Schluss mit der Pause. Von nun an gibt es wieder jede Woche Eat, Read, Sleep, damit ihr alle noch vor Weihnachten die richtigen Bücher findet, die ihr verschenken könnt.
Eat, Read, Sleep.
Eat, Read, Sleep, das ist nämlich der Podcast, der das Lesen feiert, mit der ersten Vorweihnachtsfolge. Der Countdown läuft. Wir sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim NDR. Und für alle, die neu dabei sind, eine kleine Warnung an dieser Stelle. Bei uns gibt es keine Monologe und kein Musst-du-lesen-Diktat sozusagen, sondern wir wollen über unsere Leseerlebnisse sprechen hier. Wir lesen nämlich sehr, sehr, sehr viel und auch sehr unterschiedlich und überraschen uns selbst auch immer wieder mit Büchern, die uns aus unserer Komfortzone holen und auch mit Meinungen, die wir so vom anderen jeweils nicht erwartet hätten. Und deswegen stehen wir auch nicht in einem kargen Studio so stocksteif vor einem Mikro. Nein, wir machen es uns immer sehr gemütlich in unserem Podcast-Studio, das fast mein Wohnzimmer sein könnte.
Ja, wobei ein bisschen Weihnachtsschmuck könnte es hier auch noch vertragen. Müssen wir in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen was nachbringen.
Ich bring was mit. Bring du was mit? Ich habe es ja nicht so mit Weihnachtsschmuck, ehrlich gesagt. Bring du am besten was mit.
Ach, Daniel hat bestimmt auch noch ein paar Sterne.
Das könnte sein.
Ja, denn wenn man eine Stunde zusammensitzt und quatscht und über Bücher redet, dann ist es natürlich auch schön, wenn die Atmosphäre stimmt und das tut sie in unserem Wohnzimmer. Und natürlich braucht man auch was zu essen, das eine oder andere Plätzchen vielleicht oder etwas zu trinken. Und deshalb starten wir in unserem Podcast immer kulinarisch rein.
Die literarische Vorspeise.
Frage Jan an dieser Stelle, hast du ein Familienmitglied aus den Augen verloren oder gibt es vielleicht einen geliebten Menschen, den du schon länger nicht gesehen hast?
Familienmitglieder habe ich nicht aus den, also meine Familie ist so groß, dass ich sie gar nicht alle kenne. Insofern habe ich bestimmt welche aus den Augen verloren. Aber es gibt Menschen tatsächlich, da habe ich jetzt im Urlaub auch lange drüber nachgedacht, die ich eigentlich gerne wieder mehr in meinem Leben haben würde, ja.
Guck mal, da könnten diese Kekse vielleicht helfen.
Aha.
Ja.
Indem ich sie esse oder indem ich sie wohin schicke?
Nee, du müsstest sie essen und wenn es sehr gut läuft, bekommst du vielleicht einen Anruf oder einen Brief von der besagten Person. Achtung, sage ich schon mal gleich eine kleine Warnung, das funktioniert nicht, wenn die besagte Person verflucht oder in einem Spiegel gefangen ist.
Oh, habe ich dir erzählt, dass ich mal verflucht wurde?
Nein.
Gut, das können wir vielleicht in einer anderen Folge mal auflösen. Das heißt, ich denke jetzt an eine Person.
Ja.
Und ich rufe sie dann aber nicht an, sondern ich warte darauf.
Nee, dann hoffst du, dass sie dich anruft.
Okay, dann mache ich das jetzt. Ich denke ganz fest an eine Person, von der ich weiß, dass sie unseren Podcast nicht hört.
Ach, das ist natürlich ein bisschen schade für die Erfolgsquote.
Aber lecker ist es.
Ja, das sind Zimtkekse aus dem Buch A Dark and Secret Magic von Wallace Kinney. Das ist der Herbstroman im Romantasy-Bereich. Ja,
toller Farbschnitt.
Absolut, mit Kürbissen im Farbschnitt, orange, also schwarzer Farbschnitt mit orangefarbenen Kürbissen. Sehr, sehr schönes Buch. Es geht da um die Heckenhexe Kate. Ich hatte es ja schon im letzten Buchladen einmal kurz angesprochen, deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht bringe ich es mit. Ich dachte, weil dieses da hinten einfach Rezepte drin sind, das passt irgendwie so gut und es ist ja auch noch ein kleines bisschen Herbst. Also die Heckenhexe.
Das ist so ein schönes Wort. Ich habe mich schon gefreut, als ich das gehört habe.
Habe ich auch noch nie vorher gehört. Heckenhexe Kate. Die ist so eher so ruhig und unauffällig, lebt in so einem cozy Cottage und kocht Zaubergerichte, um Leute zu heilen und zu beschützen. Kocht und backt halt auch. Das ist auch eines ihrer Rezepte. Also die haben alle so einen gewissen Zauber und eine Magie, die Rezepte. Und das ist so ein bisschen ihr Job. Und dann plötzlich Ding Dong und der Magier Matthew steht vor der Tür. Mhm. Die waren als Kinder befreundet, Kate und Matthew.
Hat sie vorher den Keks gegessen?
Naja, nee, glaube nicht. Ich glaube, sie hat diesen Keks gebacken, um irgendjemandem anders zu helfen. Also Matthew und Kate als Teenager auch so ein bisschen verliebt schon. Und dann hat Matthew was Schlimmes gemacht und ist verschwunden. Wiedersehen im Grunde unmöglich, weil Matthew die verbotene dunkle Magie ausübt. Und jetzt steht er halt plötzlich vor der Tür. Zeitgleich findet Kate ein rätselhaftes Buch von ihrer verstorbenen Mutter, das ihr bisheriges Leben komplett in Frage stellt. Jetzt muss sie nämlich die Welt vor dem dunklen König retten und Matthew auch ein bisschen. Ich fand es ja ein relativ bizarres Leseerlebnis, weil es anfängt wie so eine cozy Rom-Com und dann plötzlich so Fantasy-Vibes dazukommen und irgendwann wird das dann so eine Art Zombie-Film mit wandelnden Skeletten und schwarz blutenden Wunden. Das war für mich irgendwie wirklich ein neues Erlebnis zwischendurch, aber immer wieder auch so Fireplace-Pumpkin-Geschichten mit Matthew vorm Kamin. Ich habe es irgendwie nicht zusammengekriegt, aber viele haben mir geschrieben, dass sie das Buch total super finden, wird total abgefeiert. Also, wenn man sich so aus der Komfortzone herausbewegt und ungewohnte Genres liest, dann kann das halt auch mal nicht so richtig gut funktionieren.
Aber man hat ja gleich ganz viele ungewohnte Genres in einem. Also
ja,
ein Schritt aus der Komfortzone mit einem Buch, drei neue Erlebnisse.
Ja, so ungefähr. Und man hat auch ganz viele Tropes. Das finde ich ja immer ganz interessant, dass in so Klappentexten oder bei Beschreibungen die Tropes gleich mit dabei stehen. Also wir haben hier Enemies to Lovers, He Falls First.
Oh.
Kennst du das?
Nein, er verliebt sich zuerst.
Ja, das scheint irgendwie ein wichtiger Hinweis zu sein. Mhm. Also nicht, dass nicht immer nur die Frau, die erst irgendjemand anhimmelt, sondern he falls first. Mhm. Fand ich ganz interessant. Und Slow Burn. Also jetzt nicht so eine Romanze, die so bam, 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 sondern so langsam.
Ja, das finde ich ja immer sehr schön. Slow Burn heißt
Slow
das.
Slow Burn also. Heißt es.
Marcel Proust ist Slow Burn.
Ja, ich denke auch. Ja, also A Dark and Secret Magic. Es war nicht so richtig mein Buch, aber es ist auf jeden Fall ein Tipp für Menschen, die gern so Romantasy wirklich lesen. Also sehr viel Romantik, Fireplace und dann halt auch so krasse Fantasy. Also,
und es scheint ja sprachlich auch sehr schön zu sein. Also ich sage nochmal Hexe.
Ja,
Hexe. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist wirklich, wirklich toll.
Da muss man erstmal drauf kommen, ich sag's dir.
Darf man?
Ja, darf man auch. Ich denke, also entweder nimmst du noch einen und denkst an die gleiche Person, dann bestärkt es.
Nein, ich denke jetzt an jemand anders.
Oder an eine andere. Also ja, wenn du demnächst sehr viele Anrufe und Briefe bekommen willst, dann denk an jemand anders.
Jemand, von dem ich weiß, dass er oder sie den Podcast hört.
Ja, dann.
Bitte melde dich.
So.
Das habe ich nicht gesagt.
Das wollte ich sagen. Man muss die Keksmagie arbeiten lassen.
Pass auf, dann mache ich das jetzt.
Ich nehme auch mal einen.
Ein Knuspern sagt mehr als 100 Worte. Sehr lecker.
A Dark and Secret Magic von Wallace Kinney, übersetzt von Jasmin Humburg, hat 416 Seiten, ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 24 Euro. Und ich dachte, wir machen so einen Weihnachtsservice schon mal und sagen, für wen das ein gutes Geschenk wäre. Ich würde sagen, gutes Geschenk für junge Frauen, die Romantasy lieben und so einen Softspot für Hexen-ESO-Sachen haben.
Ich hatte mir gedacht, es ist vielleicht auch etwas für Menschen, die immer schon mal Fantasy ausprobieren wollten, auch wenn es gar nicht so ihr Genre ist, weil sie hier eben zumindest noch viele schöne Rezepte mit dazu bekommen. So, ein schöner, wirklich leckerer Slowburn-Anfang in unserer Folge. Aber jetzt, Katharina, jetzt geht es los mit Bam, Bam, Bam. Denn wir haben ein Buch gelesen, da geht es richtig zur Sache.
Die Bestseller-Challenge.
Nämlich The Secret of Secrets von Dan Brown haben wir gemeinsam gelesen.
Und eine Menge Secrets übrigens.
Eine ganze
Dark and
Menge.
Secret Magic. Ja. Jetzt,
ja, aber jetzt kommt das Secret of Secrets, das Geheimnis der Geheimnisse. Interessant, dass das gar nicht übersetzt wurde. Der englische Titel ist der gleiche wie der deutsche.
Interessant, ehrlich gesagt, ich habe mehreren Leuten gesagt, wie das Buch heißt und man musste schon auch lachen, weil The Secrets of Secrets, das klingt wirklich so wie, wie nennen wir das Buch? Ah, sind sehr viele Geheimnisse drin. Ja, ach, das Geheimnis der Geheimnisse. Wie wäre es damit?
Ja, aber es ist ja das Geheimnis.
Ja,
was
I know.
Am Ende kommt. Es gibt viele Geheimnisse in dem Buch. Auf das Buch haben viele Dan Brown-Fans wirklich lange gewartet, denn 8 Jahre ist es her, dass er zuletzt einen seiner Thriller veröffentlicht hat und schon unglaubliche 22 Jahre ist es her, dass er mit seinem Roman Sakrileg, den man auch als der Da Vinci Code kennt, einen Weltbestseller veröffentlichte. Die Hauptfigur ist in allen diesen drei Büchern die gleiche, nämlich Robert Langdon, ein Symbolforscher, der sich besonders gut mit alten mysteriösen Zeichen und Ritualen auskennt. Gerne religiöse, aber es können auch welche aus der Kunstgeschichte, der Freimaurer oder andere sein. Sodass man eben bei Dan Brown in der Regel nicht nur eine spannende Geschichte liest, sondern auch ganz viel Interessantes erfährt über die Geheimnisse und Abgründe des Vatikan oder irgendwelcher alten Vereinigungen aus anderen Städten, alter heidnischer Gottheiten und, und. Also viele Fun Facts en passant. Eine tolle Mischung, die Dan Brown auch diesmal angewendet hat. Ort der Handlung ist Prag, eine Stadt mit einer langen Geschichte voller Mythen und Legenden. Eine bekannte ist zum Beispiel die des Golems, eines seelenlosen Wesens, das ein Rabbi erschaffen hat, um seine Gemeinde zu beschützen. Und diesen Golem, den treffen wir auch gleich, um den Ton zu setzen, relativ am Anfang des Romans, wie er durch die Straßen der Stadt wandelt. Robert Langdon ist auch in Prag, natürlich. Er begleitet seine Freundin Catherine Solomon zu einem Vortrag über Noetik, also die Lehre vom menschlichen Bewusstsein, indem sie andeutet, dass sie bahnbrechende neue Erkenntnisse über das menschliche Bewusstsein hat und veröffentlichen will, nämlich in ihrem neuen Buch. Und dann beginnt der Thriller. Eine Wissenschaftlerin, die sich mit Catherine treffen wollte, wird grausam ermordet. Das Manuskript von Catherines Buch wird von den streng geschützten Servern ihres Verlags gestohlen, der Verleger entführt, mehrere Geheimdienste mischen sich ein und eine Verfolgungsjagd folgt auf die nächste. Und ganz nebenbei lernen wir dank Robert Langdon vieles über tschechische Klöster, Prager Geschichte und andere Kuriositäten, etwa über die Teufelsbibel, ein Buch, das ein verzweifelter Mönch angeblich nur mit Hilfe des Teufels in einer Nacht geschrieben hat. Also, ganz viel drin, alle Zutaten für einen guten Thriller eigentlich dabei. Katharina, funktioniert das für dich?
Ich bin jetzt schon so ein bisschen ermattet, nachdem du den Plot nochmal versucht hast zusammenzufassen. Ich sag's, wie es ist, ich wollte das so gern mögen. Das sieht ganz schön aus und ich mag auch echt super gerne Rätsel, aber ich bin überhaupt nicht reingekommen. Erstmal diese Golem-Story hat mich total abgenervt. Ja, das löst sich hinterher auf. Ja, das dürfen wir natürlich nicht verraten. Aber es hat mich wirklich genervt, dass immer zwischendurch so ein Lehm-Golem da rumwandert. Kurze Kapitel aus seiner Sicht. Dann diese trutschige Love-Story zwischen Catherine und Robert. Das fand ich null glaubwürdig. Und man muss schon sagen, also Dan Brown kann vieles, aber Personen kann er nicht so richtig gut, finde ich. Ich merke, werde für immer, das hat mir auch lustigerweise jemand bei Instagram geschrieben, eine Hörerin, sie wird nie vergessen, dass Langdon Toads Loafers trägt, so Loafers, das wird mehrmals erwähnt, weil man damit natürlich nicht so gut durch Matsch gehen kann zum Beispiel. Er ist sehr durchtrainiert für sein Alter, das werde ich mir auch für immer merken und natürlich mega schlau. Und ansonsten too much information. Ganz ehrlich, ich finde es schön, wenn man beim Lesen noch was lernt, hast du ja auch gerade gesagt, viele Fun Facts und so. Aber dieses Buch liest sich wie 1000 aneinandergereihte Wikipedia-Artikel zu Themen wie Noetik, du sagtest es, eidetisches Gedächtnis, Hirnforschung, Bibelcontent, Kryptologie. Wenn ich dann sowas lese wie, im nichtlokalen Modell erschafft ihr Gehirn nicht das Bewusstsein, sondern es erlebt, was ringsum bereits existiert. Vereinfacht ausgedrückt interagieren unsere Gehirne mit einer existierenden Bewusstseinsmatrix. Gut, da sagt dann der Gegenüber auch irritiert, das ist die vereinfachte Version. Es wird dann halt nochmal erklärt, aber nicht wesentlich einfacher. Plus die Geschichte, ich glaube, jedes Bauwerks, das es in Prag gibt, da fängt dann so ein Kapitel einfach mal an. Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Prag ist im Palais Schönborn untergebracht, das mehr als 100 Räume umfasst. Viele davon haben noch ihre ursprünglichen Stuckwände und 10 Meter hohe Decken. Das 1656 von einem einbeinigen Feldmarschall Rudolf Hieronymus Eusebius Reichsgraf von Colloredo-Waldsee errichtete prunkvolle Palais verfügt über mehrere Rampen, über die Graf Rudolf zu Pferd in das Gebäude gelangte. 1919 war das Bauwerk und so weiter und so fort. Und so wirklich so fängt gefühlt jedes Kapitel an. Ich dachte irgendwann, Leute, ey, ich weiß gar nicht mehr, wer wo ist. In wo befinde ich mich überhaupt? Wie viel Bibelgeschichte muss ich eigentlich noch wissen, um dieses Buch zu verstehen?
Ich glaube, man muss es nicht verstehen. Dafür wird es ja ausführlich erklärt.
Ja, aber.
Und es ist für den Fortgang auch gar nicht so wichtig. Ich verstehe, was du meinst. Mir ist es nicht so schnell aufgefallen. Ich sag mal so 300, 350 Seiten fand ich das doch sehr rasant und gut geschrieben, mochte auch so kleine Hinweise, also die Teufelsbibel beispielsweise, das wird natürlich auch erklärt, aber es wird anders erklärt, weil im Gespräch zwischen den Figuren es erklärt wird. Und dadurch bekommt es ja automatisch eine größere Dynamik, als wenn es wie hier in dem Kapitel, was du gerade über die amerikanische Botschaft geschrieben hast.
Aber es fühlt sich auch so an, als ob Figuren in Wikipedia-Artikeln reden. Da bin ich so ein bisschen allergisch immer.
Ja, aber im Gespräch nicht ganz so. Zumindest nicht am Anfang. Also ich mochte den Golem am Anfang sehr, weil dieses Fragezeichen, da ist Moment, aber Golem, ganz im Ernst.
Kann es ja nicht
sein. Das kann es ja nicht sein. Wir sind hier in einem Roman, der ja doch sehr in der Realität verortet ist und eben nicht in einem Fantasy-Buch. Da muss es ja irgendwas mit auf sich haben. Das fand ich schon ganz schön. Ich mochte auch die Geschichte zwischen Robert und Catherine am Anfang, dass er mal gar nicht so sehr der Mittelpunkt ist, sondern es geht ja um sie. Sie
ja,
ist die,
aber
die
er
eingeladen
macht sich natürlich
wird.
Trotzdem immer wieder zum Mittelpunkt.
Ja, es gab ein paar Twists, die ich doch wirklich auch ganz schön fand und die mich mitgenommen haben. Also ich habe es doch gute 300 Seiten sehr wohlwollend, teilweise auch sehr atemlos und manchmal überrascht gelesen. Dann, wenn wir uns dem Secret der Secrets nähern, da ging meine Adrenalinkurve deutlich nach unten, muss ich sagen. Also man hat es ja irgendwann auch ungefähr begriffen und geahnt, worauf das Ganze hinausläuft. Und
falls man nicht schon synapsenmäßig komplett...
Vielleicht hatte man auch schon so viele andere Geheimnisse gelüftet, dass man ein bisschen ermüdet war. Aber trotzdem, ich fand am Anfang diese Auflösung, es gibt so viel Mysteriöses, da gibt es eine schwarz gekleidete Freiheitsstatue, so eine schlecht riechende Person, die ihm auf der Brücke entgegenkommt und die dazu führt, dass Robert Langdon ins Hotel zurückspurtet, weil er sicher ist, das wird jetzt gleich in die Luft gesprengt. Und wie das dann aufgelöst wird, das fand ich schon gut gemacht. Also er kann sein Handwerk schon. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich mit diesem Thema, es geht ja schon im weitesten Sinne, das kann man glaube ich verraten, um das menschliche Bewusstsein, um dieses Bahnbrechende, was Catherine denn da neu verkünden will. Ich glaube, er hat sich in seiner eigenen Faszination an diesem Thema ein bisschen verloren, weil es ist ja spannend. Wenn er Beispiele bringt, wie, was man immer mal in den Zeitungen oder im Radio vielleicht gehört hat, jemand kriegt einen Schlag auf den Kopf, liegt im Koma, wacht auf, spricht fließend Chinesisch, obwohl er vorher kein Chinesisch kannte.
Wie heißt das noch? Non-Savant-Syndrom?
Savant? Ich glaube, es wird Französisch
ausgesprochen. Non-Savant-Syndrom.
Bin aber nicht ganz sicher. Auf sowas hingewiesen zu werden, damit in realen Fällen, die man natürlich immer parallel googeln kann, das fand ich schon packend, auch wenn die Fälle, da hast du recht, nicht so gut in die Geschichte eingeflossen sind, sondern manchmal einfach uns als Food for Thoughts so hingeworfen werden. Insofern, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du, glaube ich. Es hat mich gut unterhalten, aber das letzte Geheimnis hätte ein Geheimnis bleiben dürfen.
Also wenn du schon auf Seite 300 von immerhin 800 Seiten, das Buch ist übrigens wahnsinnig schwer, von 800 Seiten, ja. Das eine Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist glaube ich auf Seite 313 gewesen und das war so bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, Leute, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich möchte nicht noch ein Bauwerk, noch irgendein Sidestep.
Ja, komisch, bei mir war es umgekehrt, ich hätte eigentlich gerne mehr über die Bauwerke erfahren, aber anders. Also ich hätte gerne, wenn wir schon in der amerikanischen Botschaft sind, dass sich dann vielleicht eine Falltür auftut und plötzlich ist man irgendwo und man baut dann die geheime Geschichte um den einbeinigen Rudolf irgendwie um dieses Element drumherum.
Okay. Ich fand schon sehr schwierig, da zu folgen. Und irgendwie hat es mich einfach nicht so, nie an keiner Stelle so richtig gepackt, wie ich eigentlich gerne wollte, dass es mich packt.
Mochtest du die anderen, den Da Vinci Code?
Das Sakrilli? Ist schon so, ich habe gerade überlegt, ob das so ähnlich eigentlich in diesen Büchern ist, aber das ist schon so lange her, dass ich die gelesen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also diese Rätsel, da sind ja auch so ein paar Rätsel mit diesen Zeichen. Ich meine, auch da, Catherine schickt ihm doch
eine verschlüsselte Botschaft.
Ja, natürlich, eine verschlüsselte Botschaft, aber das ist irgendwie eine seltsame Sprache, die er dann mit Hilfe einer Übersetzer-KI, aber immerhin, weil er es selber auch nicht weiß, übersetzen kann. Dann muss man es aber trotzdem nochmal rückwärts lesen oder auf den Kopf stellen und dann kommt irgendwie ein Ort dabei raus, zu dem er dann hingeht, da ist sie aber doch nicht und so. Ich auch dachte so, Alter, das ist so ein bisschen wie so eine misslungene Schnitzeljagd für meine Kinder, wenn ich dann das ein bisschen übertrieben habe mit den Rätseln und die Achtjährigen dann plötzlich irgendwas rausgekriegt hatten und sagten so, hä? Und ich, okay, ich glaube, ein Buchstabe fehlt und es ist auch ein bisschen zu kompliziert. Was habe ich getan?
Das kommt ja häufiger vor, auch wenn er im Fahrstuhl steht und er muss die geheime Kombination eingeben an Ziffern. Und dann kann er das herleiten, weil die Wissenschaftlerin, die diese Kombination hätte kennen können, wenn sie nicht ermordet worden wäre, ihm ja gesagt hat, da kommen sie nie drauf. Und dann gibt sie ihm so ein Logikrätsel.
Ja, genau.
Und daraufhin kann er das dann wunderbar ableiten. Ach, das mochte ich schon
ganz gerne. Ja, das mochte ich auch ganz gerne. Aber ich dachte schon an manchen Stellen so, könnte man vielleicht eine Windung weniger. Weil wie hieß denn doch mal diese Sprache? Ich gucke das jetzt mal kurz.
Die Engelsprache. War es nicht die?
Ah ja, die Engelsprache. Henochisch, oft als Engelsprache bezeichnet, war eine Sprache, die 1582 von den beiden englischen selbsternannten Mystikern John Dee und Edward Kelly entdeckt worden war. Das finde ich ja noch interessant, wenn es um Sprachen geht. Aber dann kommt da was raus, was keiner kennt. Und dann muss er das mit seinem eidetischen Gedächtnis sich so ein Foto nochmal vor Augen rufen. Und dann kommt aber irgendeine Zeichenkette raus, die ihn vage an eine römische Zahl erinnert. Und da ist dann ein Fehler drin und dann keine Ahnung.
Wir sind einfach nicht klug genug für Robert Langdon.
Wir sind einfach nicht schlau genug.
Also ich glaube, das ist ein Buch, das man schon Menschen schenken kann, die gerne Wissenschaftsthriller lesen, weil man erfährt schon viel. Zugegeben nicht in der allerschönsten Sprache, aber rund um das menschliche Bewusstsein habe ich sehr viele neue Sachen mitgenommen. Also Menschen, die gerne Wissenschaftsthriller lesen, denen würde ich das bestimmt auf den Weihnachtstisch legen können.
Ja, Menschen, die Wissenschaftsthriller lesen, eigentlich Menschen, die auch Geduld haben. Mhm. Das denke ich halt auch manchmal bei mir, weil wir so viele Bücher lesen, da ist es natürlich schwieriger, sich dann auf 800 Seiten sowas sehr Spezielles einzulassen, also die ein bisschen Geduld haben. Und ich glaube, es ist auch ein tolles Geschenk für Menschen, die Prag lieben.
Ja, unbedingt.
Ich war nämlich noch nie in Prag, deswegen fielen diese Informationen über diese 100.000 tollen Bauwerke bei mir auch auf so weißen Boden. Ich konnte da gar keine Bilder zu im Kopf haben, weißt du? Aber wenn man schon mal in Prag war und es gerne mag, dann ist es sicherlich auch viel interessanter, was über diese Bauwerke zu hören.
Unbedingt. The Secret of Secrets von Dan Brown mit Robert Langdon, übersetzt von Dietmar Schmidt und Rainer Schumacher, ist im Lübbe Verlag erschienen.
32 Euro, 800 Seiten.
Bevor wir nun zum nächsten Buch kommen, müssen wir, Katharina, noch eine Sache aus der vergangenen Folge aufgreifen. Stichwort Nelio Biedermann und Lazar, denn dort hatte uns ja Marie, eine unserer Hörerinnen, darauf aufmerksam gemacht, dass 1,5 Seiten aus dem Buch wortwörtliche Zitate von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit waren. Und das kam uns doch etwas merkwürdig vor.
Genau. Daniel und Jan hatten euch ja auch gebeten, schreibt uns mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet. Und da haben uns sehr viele gemailt. Viele sind sehr empört. Viele finden, das geht gar nicht. Und unsere Redaktion hat da mal recherchiert und mit verschiedenen Experten gesprochen. Wie ist da eigentlich der juristische Hintergrund? Und kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, wir können uns alle wieder hinlegen. Das ist alles so richtig, wie das passiert ist. Das ist eigentlich gar kein großer Aufreger. Also zunächst mal, Proust ist vor mehr als 70 Jahren gestorben und damit ist das Werk von ihm gemeinfrei. Das heißt, es ist nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Und wir haben da mit Till Kreuzer gesprochen, der ist Rechtsanwalt und Experte für Urheberrecht. Und der hat das mit dieser Gemeinfreiheit für uns mal erklärt.
Die Gemeinfreiheit bedeutet tatsächlich das, was das Wort sagt, im eigentlichen Wortsinn. Gemeinfrei ist komplett frei von Rechten und jeder kann damit machen, was er will. Was auch impliziert, dass man die ursprünglichen Publikationen oder den oder die Autorin nicht nennen muss, keine Quellenangaben machen muss, gar nichts. Man kann einfach den Text übernehmen, ohne darauf hinzuweisen, wo er herkommt.
Also so klar habe ich das auch noch nicht gehört vorher. Also gemeinfrei wusste ich.
Genau, ich kenne das auch, dass man dann die Werke zum Beispiel veröffentlichen kann. Also jeder, der ein Buch von Wilhelm Raabe nachdrucken will oder auch von Marcel Proust, kann das einfach so tun.
Als Verlag, genau. Als Verlag. Da muss man halt keine Rechte kaufen, wie sonst normalerweise. Till Kreuzer sagt aber auch, dabei komme es natürlich immer auch auf den Kontext und auf das richtige Maß an. Aber in diesem Fall, also im Roman Lazar, findet er diese Proust-durchsetzten, sage ich mal, Passagen total gelungen.
Wenn jetzt ich, Till Kreuzer, eine Kurzgeschichte von Kafka ernsthaft unter meinem Namen rausgeben würde, finde ich, ist das eine andere Sache. Aber das hier ist ja eher so ein Einflechten, Einfliegen, subtiles Einfliegen von Passagen aus etwas. Also es ist in jedem Fall eine Art Remix. Man könnte auch sagen, ein Pastiche, wo jemand eben Inhalte verschiedener Herkunft, eigene und fremde Inhalte miteinander verflechtet. Und dass das jetzt eine Aneignung sozusagen des Werkes von Proust ist, das würde ich so überhaupt nicht sehen.
Pastiche, sehr schönes Wort dafür. Es ist ja französisch für Nachahmung, muss man vielleicht nochmal erklären. Also ein Kunstwerk, das offen das Werk eines anderen Künstlers imitiert. Ich kannte das bisher nur aus der bildenden Kunst, gibt es aber auch in der Literatur. Meistens geht es dabei allerdings, muss man auch, glaube ich, dazu sagen, eher um die Nachahmung eines Stils. Also zum Beispiel Don Quixote ist die Nachahmung oder ist ein Pastiche auf Ritterromane. Mhm. Interessanterweise gibt es sogar ein Pastiche-Buch von Marcel Proust.
Ach, sieh mal immer
ja,
an.
Ja, Pastiche et Mélange, da geht es um eine Betrugsaffäre, die Proust dann in 9 verschiedenen Nachahmungen erzählt. Also zum Beispiel im Stil von Balzac oder im Stil von Flaubert. Full Circle Moment. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich so, ah, okay, alles klar.
Ah, faszinierend. Gut, dass du mir das nicht als Quizfrage gestellt hast.
Ja.
Ein Pastiche wäre für mich gewesen, was er ja auch sagt. Das Buch ist im Stile Prousts, im Stile Hoffmanns geschrieben. Ich hätte es schöner gefunden, ganz ehrlich, einfach eine Anmerkung zu machen. Muss ja keine Fußnote sein. Mhm. Hinten nach dem Buch, das findet man in vielen Romanen, steht das Zitat auf Seite so und so ist übrigens. Dann hätte man sich auch freuen können, dass man Proust vielleicht erkannt hat. Oder man hätte hinterher gedacht, ach Mensch, wie toll, dann lese ich doch auch mal Proust. Das hat uns zum Beispiel Simone geschrieben, die als Juristin ziemlich empört war und sagte, das ging aus ihrer Sicht eigentlich gar nicht. Aber auch empört war, weil sie meinte, möglicherweise hätte ich sonst nie erfahren, wie schön auch Sätze von Marcel Proust klingen können.
Ja, absolut. Ich denke das auch. Dabei ist ja auch dieser super berühmte erste Satz aus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der eben in Lasano in die dritte Person versetzt wurde.
Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.
Genau. Und den erkennen möglicherweise einige wieder, weil er wirklich sehr oft zitiert wird, aber halt natürlich auch nicht alle. Und da ist es schon schön, wenn man dann hinterher, oder wenn man vielleicht nur so einen kleinen Irritationsmoment hat und denkt, das kommt irgendwie bekannt vor und dann wird das hinterher aufgelöst. Und na klar, ist es sein Recht, das zu machen, aber trotzdem schade, dass es nicht hinterher hinten in einer Anmerkung nochmal drinsteht.
Ja, es bleibt bei mir ein kleines Geschmäckle und trotzdem, ich habe dieses Buch wirklich gern gelesen. Die Sprache ist, unabhängig von diesen anderthalb Seiten, wirklich eine ganz besondere Sprache. Also es gibt jetzt auch keinen Grund zu sagen, dieses Buch lese ich nicht, sondern es ist nach wie vor, finde ich, ein Autor, der einen ganz besonderen Sound gefunden hat. Und gerade weil ich jetzt so viel drüber nachgedacht habe, macht es mich noch trauriger, dass ich ihn jetzt nicht mehr ganz so bedingungslos bewundern kann, wie ich das vorher gemacht hätte.
Warten wir mal auf sein nächstes Buch.
Es wird Pastiche heißen.
Ja, genau. Da können wir dann alles so ein bisschen entschlüsseln und mal gucken, was wir da alles so drin finden. Ich bin gespannt.
Jo, danke für die vielen Zuschriften, die wir dazu auch von euch bekommen haben.
Und danke auch nochmal an unsere Redaktion, Lenore und Juli, die da wirklich für uns, weil wir waren irgendwie alle im Urlaub, Daniel, Jan und ich. Und Juli und Lenore haben da ziemlich rotiert und haben versucht, da von mehreren Experten nochmal die Meinung dazu zu bekommen. Also das war super.
Ja, Stichwort Urlaub. Ich hatte ja das Gefühl, du hast das Buch, was du mitgebracht hast für heute, extra für mich und meinen Urlaub ausgesucht.
Hattest du es mit?
Ich hatte es mit.
Ja, dafür ist es ganz gut gewesen. Ne? Ich habe es tatsächlich auch in meinem Urlaub gelesen. Karokawa Bad Tourists heißt es. Ich habe ja mehrere Krimis gelesen im Urlaub und auch danach, weil ich ja mehr Krimis lesen will, um auch unsere Krimi-Sonderfolgen gut zu bestücken. Und viele, die ich gelesen habe, waren wirklich enttäuschend. Aber dieser war in den Top 3 meiner Urlaubsbücher, dieses Buch Bad Tourists. Obwohl es mit einem Prolog anfängt, den ich tatsächlich zum Glück gelesen habe, weil er mich auch sofort total reingezogen hat. Wir sind in einem Guesthouse in Dover, 2001. Eine Frau checkt um Mitternacht ein. Sie ist so Teil einer Studentengruppe, der letzte Gast, und geht dann auch direkt in ihr Zimmer und ins Bett und wacht am nächsten Morgen auf, geht vor das Guesthouse und wartet, dass die anderen kommen, weil die wollen los auf so eine Exkursion. Niemand kommt, alles ist still in diesem Hostel, in diesem Guesthouse. Dann kommt ihr das irgendwie komisch vor. Sie geht zum Zimmer ihres Professors. Da steht die Tür ein Spalt offen. Sie guckt so ein bisschen rein und sieht den Professor in einer Blutlache liegend. Sie rennt zum nächsten Zimmer, um Hilfe zu holen. Und der, in dem nächsten Zimmer liegt, ist auch tot. Tatsächlich sind in dieser Nacht 6 Leute umgebracht worden. Und offensichtlich war es der Mann am Empfang. So, das wird auf wenigen Seiten da im Prolog dargelegt und ich so voll drin in dem Buch. Und dann geht es weiter, 22 Jahre später. Darcy, Kate und Camilla reisen auf die Malediven, um Darcys Scheidung zu feiern. Also sind so 3 echt ganz verschiedene Typen, diese Frauen. Kate arbeitet als Ghostwriterin, ist introvertiert, gern für sich. Camilla ist so eine aufgedrehte Pilates-Trainerin, die will richtig Action auch in dem Urlaub haben. Und Darcy, die gerade Geschiedene, die ist so ein bisschen durch, vermisst ihre Kinder und will jetzt irgendwie ihr Leben neu ordnen. Und das klingt wiederum wie so eine Rom-Com. Ich dachte die ganze Zeit, wie passt denn das jetzt hier zu dem Prolog? Das fand ich schon mal sehr interessant. Und dann stellt sich so nach und nach raus, dass alle 3 Frauen eine Verbindung zu dieser Tragödie in dem Guesthouse haben. Und wie genau diese Verbindung ist und wie sie zu Freundinnen wurden, das wird halt erst so allmählich erzählt. Und man erfährt natürlich auch, dass diese Geschichte sie auch nach diesen 22 Jahren immer noch verfolgt. Und dann kommt da so ein merkwürdiger Typ im Bungalow nebenan. Der ist 42 mit seiner jungen Frau, die ist 23. Und alles ist irgendwie so ein bisschen sketchy. Und dann kommt irgendwie die Frage auf, hat der vielleicht doch was mit den Morden zu tun? Wurde damals vielleicht die falsche Person verhaftet? Ich habe das total gern gelesen. Guter Plot, super spannend, richtig gut erzählt. Ich konnte es nicht weglegen.
Ich habe wirklich am Anfang gedacht, es gibt übrigens einen Prolog vor dem Prolog. Hast du den auch gelesen?
Oh Gott, das ist jetzt schon ein bisschen länger her.
Es beginnt mit dem Indischen Ozean. Die Nacht hat das ultramarinblaue Wasser in Schattierungen eines Blutergusses verwandelt. So beginnt das Ganze.
Vielleicht habe ich das überlesen.
Das kann sein. Und ich las es am Indischen Ozean und guckte auf ultramarinblaues Wasser, das ich bis zu dem Moment noch schön fand. Und dann verwandelte es sich in einen Bluterguss. Nein, ich war nicht auf den Malediven, ich war auf Madagaskar, aber ich habe vieles wiedererkannt. Und wenn dann Kate mit Schildkröten tauchen geht und sagt, so ein einmaliges Erlebnis hat sie noch nie gehabt, war ich am Tag zuvor tatsächlich auch bei Schildkröten und bin mit ihnen getaucht. Ja. Und es war ein großartiges Erlebnis. Wir waren auf einer einsamen Sandbank irgendwo im Meer, im weißen Sand, ohne Champagner, also anders als im Buch, aber trotzdem, und haben in Sternenhimmel geschaut. Und ich habe so viel wiedererkannt und wirklich war, im Nachbardorf unseres Resorts geschah in diesen 2 Wochen, wo wir da waren, ein Mord.
Nein.
Doch.
Ach Quatsch.
Doch, wirklich. Es wurde aber aufgeklärt, es war eine Messerstecherei zwischen betrunkenen Jugendlichen. Trotzdem, es hatte sehr, sehr, sehr viele Parallelen, weswegen ich, ja, dachte, ein besseres Buch für den Urlaub hättest du mir eigentlich gar nicht mitgeben können.
Das Genre heißt übrigens Destination Thriller.
Interessant.
Ja, das, also wenn man gerne so Thriller über bestimmte Urlaubsgegenden,
Ja, die Malediven sollen schön sein, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil dort herrscht ja die Scharia und es besteht auf Homosexualität zwar nicht die Todesstrafe, aber 100 Peitschenhiebe und vieles mehr. Ja, nee, deswegen ist ein Grund, warum ich in dieses Land wirklich nicht fahren würde. Und ich kann sowas auch immer schlecht ausblenden, auch wenn dann die Kulisse natürlich toll ist in einem Resort, sich niemand darum scheren würde. Für mich wäre das definitiv kein Urlaubsland. Madagaskar ist da schon ein schöneres. Und da geschehen ja aber auch auf den Malediven, wie wir sehen, viel, viel mehr Morde.
Ja.
Nein, ich war sehr drin. Ich fand auch, man ahnt natürlich irgendwann schon, was die Auflösung sein könnte. Aber das ist gut gemacht, wie so langsam Informationen gestreut werden. Und was ich ja immer mag, ist, wenn man irgendwann, ich saß mit meinem Mann lange immer zusammen, wir haben das gemeinsam gelesen, haben gerätselt, was ist es denn jetzt?
Okay.
Und wenn einem dann einfiel, es könnte doch sein, dass, ach ja, es gab ja und sie hat doch mal erwähnt, wenn man dann merkt, dass das passt zusammen. Also da werden Spuren gelegt, die dann alle auch nach und nach sich auflösen. Das hat mir richtig gut gefallen.
Genau, das fand ich nämlich auch gut. Oft ist es ja bei Krimis so, du liest und liest, passieren spannende Sachen. Man fragt sich, okay, wer war es, wer war es, wer war es? Und dann kommt so in den letzten 5 Seiten holzhammermäßig die Lösung um die Ecke. Und das finde ich immer nervig. Ich finde es eben gut, wenn sich das so langsam anbahnt und man vielleicht drauf kommen könnte, aber so offensichtlich ist es dann doch nicht und man hat öfter dieses, ich glaube, der oder die ist die Böse. Ach nee, doch nicht. Vielleicht doch eher die. Fand ich total spannend.
Mich hat ein bisschen der Untertitel irritiert, dieses Buches. Sie sind gute Freundinnen, aber noch bessere Lügnerinnen. Ja, das legt ja leider schon eine Fährte in eine Richtung, die so ein bisschen Spannung rausnehmen könnte und auch nicht ganz das einhält, was dieser Untertitel verspricht, sage ich mal.
Da bin ich gnädig. So einen Untertitel lese ich genauso wenig wie Prologe.
Und ich fand das Finale dann doch ein bisschen zu dicke. Also nicht von der Auflösung,
ja,
aber als
ja,
ich dann
weiß,
zum finalen Showdown kommt, da dachte ich, komm, es war bis jetzt wirklich alles sehr schön. Da hätte es jetzt auch 3 Spuren weniger hätten es auch getan, als dass dann plötzlich ein Blutrausch und diverse schwer blutende Menschen schleppen sich von einem Zimmer ins andere. Ich will ja gar nicht weiter verraten. Also,
ich weiß, was du meinst. Es war okay für mich.
Es war aber völlig okay. Also ich habe es ziemlich in einem Rutsch durchgelesen und hat mir sehr gefallen. Ja. Ich bin über so ein paar sprachliche Sachen gestolpert, wo ich mich gefragt habe, ob man es nicht schöner hätte formulieren können. Zum Beispiel relativ zu Beginn, Kate erfährt, dass ihr Gate gerade schließt. Plötzlich hat sie irgendwie die Zeit verschwitzt und jetzt ist es schon fast zu spät. Und dann heißt es, sie stapfte los zu den Anzeigen. Und man tut vieles, wenn man plötzlich im Stress ist, aber stapfen passt für mich da nicht wirklich als Wort. Und dann wird etwas anderes mal als ein Objekt aus der tiefen Zeit beschrieben. Und ich habe gedacht, was ist damit eigentlich gemeint? Ich konnte es mir ungefähr vorstellen. Es gibt Deep Time im Englischen. Die tiefen Zeit im Geologischen habe ich zumindest nirgendwo finden können.
Da bin ich jetzt auch überfragt. Und bei Stapfen, ja, weiß ich, was du meinst. Ich bin mal
aber das waren Kleinigkeiten. Ich habe, weil ich ja wusste, dass es heute auch viel um Übersetzung gehen wird.
Hast du dir das schon mal notiert?
Habe ich vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut als sonst. Aber das war wirklich nur am Anfang. Irgendwann habe ich das entweder nicht mehr gesehen oder es tauchte nicht mehr vor, weil ich so sehr in der Geschichte drin war.
Ist, glaube ich, ein Tipp von uns beiden. Ich würde sagen, für Krimi-Fans, die Spannung mögen, aber nicht alle paar Seiten eine aufgeschlitzte Leiche präsentiert kriegen wollen. Caro Kawa, Bad Tourists, übersetzt von Janine Malz. Den Namen bitte schon mal merken. Da kommen wir gleich noch drauf zurück und auch auf Jans Fragen zur Übersetzung eventuell. 448 Seiten erschienen bei Fischer für 17 Euro. Und ein totales Match für Jan, obwohl es eigentlich das Buch war, was ich mitgebracht habe. Jetzt hast du aber natürlich noch ein eigenes Buch dabei.
Ja, habe ich auch. Und ich
passt bin das gespannt. Auch zu Madagaskar?
Es passt überhaupt nicht zu Madagaskar.
Ich weiß es
nein,
ja schon.
Denn wir gehen ganz woanders hin, nach Island.
Ganz woanders, ist eigentlich schön.
Ja.
Von Madagaskar bzw. Malediven ja eigentlich literarisch, jetzt nach Island. Das ist sehr weit weg. Ja,
auch ein Inselstaat, aber ganz anderes Klima, ganz andere Mentalität vielleicht auch. Das Buch heißt Eden, wie der Garten Eden. Das gibt schon so einen kleinen Hinweis auch vielleicht, worum es gehen könnte. Und geschrieben hat es Auður Ava Ólafsdóttir, eine isländische Autorin.
Sehr schön gesagt.
Ich habe extra nachgeschaut. Auður schreibt sich ganz anders, als man sich jetzt vielleicht vorstellen würde. Nämlich Audur. Im Mittelpunkt steht Alba. Und Alba ist, und das hat mich noch mehr eingenommen für das Buch, eine Expertin für aussterbende Sprachen. Sie reist also um die Welt und spricht mit anderen Forscherinnen und Forschern darüber, ob es sich lohnt, bestimmte Sprachen vielleicht zu erhalten, wie diese Sprachen überhaupt funktionieren oder was man vielleicht auch tun kann, um die Native Speaker irgendwie zu stärken. Sie selber lebt auf Island, auch Isländisch zählt zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen, so viele Menschen sprechen das nämlich gar nicht. Und dann lebt sie eher zurückgezogen und als sich dann aber die Gelegenheit ergibt und auch als sich so ein kleiner Skandal anbahnt, was genau passiert ist, weiß man nicht, aber es geht um ein wahrscheinlich nicht ganz legitimes oder nicht ganz so eindeutiges Verhältnis mit einem jüngeren Mann. Da kauft sie sich einen Hof, der weit entfernt von der Stadt liegt und dort möchte sie quasi ihren Garten Eden errichten. Sie möchte Bäume pflanzen, was sich angesichts der isländischen Witterung als gar nicht so einfach erweist. Vor allem aber möchte sie sich darüber klar werden, was sie denn eigentlich mit ihrem Leben jetzt anfangen möchte. Will sie weiterhin auf Konferenzen über Grammatik und Syntax von seltenen Sprachen nachdenken? Will sie vielleicht doch mehr für die Familie da sein, eine eigene Familie gründen, sich Ziele widmen, die vielleicht mehr auf die Erhaltung der Umwelt sich richten. Und auf diesem Hof trifft sie dann Daniel, einen Flüchtling, der genug Isländisch kann, um für die anderen Flüchtlinge zu übersetzen. Also ein Sprachregime muss der sein, denn Isländisch ist keine so leichte Sprache. Und mit ihm freundet sie sich an, wie auch mit einigen Menschen im Dorf, zum Beispiel mit dem Ladenbesitzer Hokan, bei dem sie auch ihre Grammatikbücher zum Verkauf anbietet, die, davon ist sie selbst überrascht, ein totaler Renner werden. Das klingt dann so: Kürzlich offenbarte mir eine Frau ihr Lieblingswort bittersüß, als ich im Minimarkt vor dem Kühlregal mit den Milchprodukten stand. Sie sagte, sie wolle es für die Wahl zum Wort des Jahres in einer Kultursendung im Radio vorschlagen. Ein Mann, der in dem Kühlschrank mit den Softdrinks herumkramte, meinte, er überlege, das Wort Schneematsch einzureichen. Die Leute haben mir noch mehr Wörter unterbreitet, zu denen sie meine Meinung hören wollten. Ich denke dabei besonders an einen älteren Herrn, der mich in der Bank ansprach und fragte, ob ich das Wort Flapur kenne. Er vermisse es im Sprachgebrauch, man verwende es für einen unbeständigen Wind, meistens in Komposita wie Windflapur, Kühlerflapur oder Nordernflapur, je nach Windstärke, Temperatur und Himmelsrichtung. Und so weiter und so fort. Also mir hat es große Freude bereitet, diese Details auch über Sprache zu lernen. Da gibt es ganz viel, wie bei Robert Langdon, über Mythen. Erfährt man hier sehr viel über merkwürdige Sprachen und Besonderheiten von Sprachen. Und ich habe es aber auch sehr geliebt, was sie da für Gedanken anstößt. Zum Beispiel übersetzt Alba ein Buch einer Ministerin, beziehungsweise sie ist eine Art Ghostwriterin, und die benutzt oft das Wort Augenblick. Und dann überlegt sie, was ist denn jetzt das passende Wort? Heißt es, er erschien kurz darauf mit Blut am Hemdsärmel, er erschien einen Moment später, er erschien sogleich? Über solche Fragen macht sie sich sehr viel Gedanken. Aber auch eben über Kleinstsprachen, etwa, dass es eine Sprache gibt, die nur von Frauen gesprochen wird. Ein Funfact, den ich mitgenommen habe. Die Geschichte drumherum ist jetzt ja nicht ganz so actiongetrieben. Es gibt einen mysteriösen Menschen, der die ganze Gegend aufkaufen will, um eine Eiswürfelfabrik ins Leben zu rufen und Eis von einem Gletscher in die Welt zu importieren. Und da verschiebt sich langsam etwas. Zwischen Daniel und ihr und ihrer Familie kommt man sich langsam immer näher. Die Bäume wachsen, aber die Dinge gehen eher langsam voran. Also eher immer Slow Burn, aber dafür Slow Burn in einer sehr schönen Sprache mit einer tiefen Reflexion über das, was uns und Sprache ausmacht, die ich in dieser Schönheit selten gelesen habe. Also ich war ganz, ganz angetan. Und hoffe, ich weiß ja, dass du zumindest ein Faible für Sprachen hast.
Ja,
ich hoffe, du warst es auch.
Ich hatte hier so einen kleinen Dan Brown-Moment. Ich wollte auch dieses Buch sehr gerne mögen und ich mochte es am Anfang auch, weil ich wirklich, ich liebe Linguistik und so bedrohte Sprachen finde ich total super. Und ich habe da zwei Probleme mit dem Buch. Das erste, was du gerade, also so egal es mir manchmal ist, wenn bei der Übersetzung nicht das exakte Wort getroffen wird, also Stapfen. Das kann ich total gut überlesen. So schwierig finde ich es, wenn es um Sprache geht, wie du gerade diese Wörter aufgezählt hast, bittersüß oder was war das noch vor dem Tief?
Schneematsch.
Schneematsch. Und dann frage ich mich, aber was ist das eigentliche Wort? Weil das eigentliche Wort ja isländisch ist. Hm. Wenn es jetzt Englisch ist, kann ich es mir vielleicht noch herleiten, bei Isländisch nicht, leider. Das stört mich und das kommt sehr, sehr viel vor. Und dann war aber das andere Beispiel mit dem Wind, das war ja ein isländisches Wort. Das hat mich wirklich genervt, dass das so durcheinander geworfen wird. Da werden manchmal dann die Originalwörter gesagt und darüber ein bisschen Information, mag ich auch gerne. Und manchmal wurden dann halt deutsche Wörter, ich hatte auch in Erinnerung Kuhkaff oder Posemuckel für was auch immer. Und ich denke immer so, was ist das dahinter? Also das hat mich irgendwie gestört und ich finde, dieses Linguistische ist auch ein bisschen verschenkt, weil sie zu wenig erklärt hat. Also wenn ich so einen Satz lese wie, da die grönländische Repräsentantin eine polysynthetische und keine flektierende Sprache spricht, gehört sie nicht zur selben Sprachfamilie. Und dann denke ich mir,
jetzt okay, die einfache Version.
Polysynthetische und flektierende Sprache habe ich schon mal gehört, könnte ich jetzt aus dem FF nicht erklären. Du?
Nein.
Und das ist nur ein Beispiel, da kommen sehr, sehr viele Sachen in dieser Art vor. Das ist ja interessant. Also eine flektierende Sprache ist Deutsch zum Beispiel, wenn man Wörter beugt, flektiert durch Endungen und Stammveränderungen, um grammatikalische Informationen zu vermitteln. Also ich gehe im Gegensatz zu gehen in der Grundform. Eine polysynthetische Sprache fasst sehr viele grammatische Informationen in einem einzigen, oft komplexen Wort zusammen, wodurch Sätze aus sehr wenigen Wörtern bestehen können. Zum Beispiel Grönländisch ist eine polysynthetische Sprache. Da gibt es ein einziges Wort, Lasagna, Lio, Gassa, Sua, Sinia, Prok. Ein Wort. Mhm. Und das heißt, er hat fest vor, eine große Lasagne zu kaufen, die man nur aufwärmen muss. Wenn man das Buch liest, weiß man das nicht. Man muss alles halt nochmal googeln. Und da sind sehr viele Informationen drin, die ich grundsätzlich total interessant finde. Aber sie erklärt es nicht und das lässt mich sehr verloren zurück. Mhm.
Komisch, da habe ich jetzt relativ gut drüber weglesen können, weil es wird doch eine Menge schon auch erklärt. Ich hatte nicht das Gefühl, ständig ein großes Fragezeichen.
Doch, ich hatte sehr viele Fragezeichen. Ich habe noch mehr Sachen markiert. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich habe das auch sehr gerne recherchiert wieder. Ich hatte auch mehr ja so ein kleines grönländisch Rabbit Hole, wo ich schon mal sehr viel darüber gelesen habe und mir YouTube-Videos angeguckt habe, wie man Inuktitut spricht. Vieles daran hat mich interessiert und sind sehr viele kleine, schöne Sachen auch drin. Das stimmt. Also ich finde auch eigentlich ganz lustig, dass sie ja diesen Wald pflanzen will, um ihre unglaublich vielen Flugmeilen zu kompensieren. Ja. Da hat sie ja dann ausgerechnet, wie viele Bäume sie pflanzen muss, um eben ihre Flugmeilen des letzten Jahres oder der letzten Jahre, weiß ich nicht mehr, das sind irgendwie 3600 irgendwas und die will sie ja dann alle auf diesem Grundstück pflanzen. Fand ich irgendwie eine ganz witzige Idee.
Ich verstehe, was dich da rausbringt, gerade auch, glaube ich, wenn man es in dieser Kombination liest, also sehr viel Wissen bei Dan Brown und dann das noch hinterher.
Ja.
Aber ich finde, es ist in einer so schönen Sprache erzählt und es geht aber mehr darum. Also wenn ich überlegen würde, wem schenke ich das, dann sind das tatsächlich Sprachliebhaber, Menschen, die sich auch für linguistische Phänomene interessieren, gar nicht so viel wissen müssen. Man kann das ja auch alles googeln und nachlesen und wenn es dann als Inspiration dient, dann auch weiter einzusteigen, kann es vielen so gehen wie diesen Menschen im Dorf, die zum ersten Mal vielleicht ein Grammatikbuch in die Hand nehmen und plötzlich merken, wie schön ist unsere isländische Sprache eigentlich und was kann man eigentlich alles Tolles sagen, was gibt es eigentlich für schöne Wörter. Also bei mir hat sofort eingesetzt, dieser Gedanke, was wäre denn mein Lieblingswort oder was für schöne alte Wörter könnte man mal wieder verwenden? Saumselig ist mir sofort eingefallen, das mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne.
Als eines der schönsten englischen Wörter, das hatten wir mal in einer ganz frühen Folge.
Ich weiß es.
Ja, weißt du es noch?
Cellador.
Warum auch immer. Kellertür, man weiß es nicht. Ja, schönes Wort. Ich mag sehr gerne das Wort obskur.
Ja, auch schön.
Ich habe mir früher als Jugendliche auch Listen gemacht von Wörtern, die ich sehr gerne mag.
Dann könnten wir doch in der nächsten Folge obskur und saumselig beides einmal verwenden. Eden von, ich sag's noch einmal, Öydur Ava Olafsdottir, 251 Seiten, 25 Euro und aus dem Isländischen übersetzt, direkt übersetzt von Tina Flecken. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, die aus dem Isländischen übersetzen können.
Das glaube ich auch. Dottir, immerhin weiß ich, heißt Tochter. Also ist es Olafs Tochter, aber da hört es auch auf mit meinen isländischen
aber immerhin.
Kenntnissen. Ja, immerhin. Mhm. Ja, und apropos Übersetzung, herrliche Überleitung. Nein, wir haben uns tatsächlich überlegt, für diese Folge nochmal das Thema Übersetzung aufzugreifen. Und heute soll es hier nochmal speziell um das Thema KI-Übersetzung gehen. Immer wenn ich bei Instagram besonders schlechte Sätze aus Büchern poste, dann kommt oft die Reaktion, ach, das hat bestimmt KI übersetzt so. Und da habe ich dann mal ein bisschen recherchiert, ob es wirklich Romane gibt, also komplette Romane, die von KI übersetzt werden.
Bestimmt, oder?
Und ja, ich glaube nicht, sehen wir gleich mal. Ich habe auf jeden Fall schnell gemerkt, dass das ein sehr spannendes Thema für den Podcast ist. Deswegen haben wir uns heute eine Übersetzerin eingeladen, Janine Malz, die ist Expertin für so KI-Übersetzungen auch und wurde mir extra empfohlen. Janine übersetzt Bücher aus dem Englischen, Niederländischen und Italienischen. Also das ist auch schon mal Wahnsinn. Darum wird es jetzt nicht gehen in unserem Gespräch. Aber ihr merkt, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr den Namen schon gehört. Janine Malz hat auch das Buch Bad Tourists übersetzt.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Janine Malz, herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Also fast dabei sozusagen.
Fast.
Du bist eigentlich gar nicht
quasi um die Ecke.
Ja. Gar nicht bei uns im Studio, sondern zugeschaltet aus einem Studio beim BR in München. Aber es hört sich an, als wärst du direkt bei uns auf dem Sofa.
Das stimmt.
Ich habe ja vorhin schon bei Bad Tourists gesagt, bei dem Buch, was ich vorgestellt habe, merkt euch den Namen der Übersetzerin. Das ist jetzt wirklich, jetzt glaubt uns wahrscheinlich keiner, das ist wirklich ein Zufall. Ich wollte diesen Krimi ohnehin in einer Folge vor Weihnachten mitbringen, weil ich den ja im Sommer gelesen hatte. Und dann wurden wir irgendwie auf das Thema KI-Übersetzungen aufmerksam und Janine, du wurdest mir empfohlen. Und danach habe ich erst festgestellt, dass du dieses Bad Tourists Buch übersetzt hast. Also es ist wirklich ein Zufall.
Ha. Vielleicht Schicksal.
Ja, so haben wir immerhin das Buch lesen dürfen und wir können es dir verraten, Katharina und ich mochten es wirklich sehr gern.
Oh, das freut mich. Ich muss auch sagen, ich lese auch alle Amazon-Reviews, so als wäre ich die Autorin selbst, obwohl ich es ja quasi gar nicht geschrieben habe, aber trotzdem interessiert mich natürlich, wie es bei den Leserinnen und Lesern ankommt.
Aber du musst mir bei einer Sache helfen, über die ich gestolpert bin, Stichwort Übersetzung. Du sprichst an einer Stelle von einem Klumpen aus der tiefen Zeit, also aus der Deep Time, aus dem Geologischen. Ah. Und da habe ich gesucht und geguckt und war etwas verwirrt. Wie bist du da vorgegangen?
Ui, das ist schon ein Weilchen her, dass ich das übersetzt habe, aber ich weiß noch, dass ich das tatsächlich auch einfach recherchiert habe, weil das quasi ein Fachbegriff ist und ich habe leider auch schon wieder vergessen, was es genau ist. Auf jeden Fall sollte es tatsächlich, also ich habe das so gefunden, dass mit dieser Tiefenzeit das existiert und das sind irgendwelche obskuren physikalischen Dinge.
So ungefähr.
Ungefähr.
Besser habe ich es auch bei einer aktuellen Recherche nicht verstanden. Aber ich finde es ein tolles Beispiel, wo man eben sieht, da sitzt jemand, der macht sich Gedanken und übersetzt nicht einfach nur eins zu eins, was ja Deep Time so heißen könnte.
Jan ist nämlich immer ganz schön streng, dem fallen oft Sachen aus. Du hast doch noch was bemängelt, Stapfen. Gefiel ihm nicht als Verb.
Nein. An welcher Stelle? War das im Wasser? Oder?
Nee, als Kate gerade merkt, dass das Gate schließt und sie schon viel zu spät dran ist, da lässt du sie dann stapfen Richtung Anzeigetafeln. Und für mich klang das so gemütlich vor sich hin wandern durch den Schnee. Und mir ist es auch schon mal passiert, dass ich am Flughafen ankam und feststellte, Mist, ich habe die Zeit mit das Gate öffnet, mit das Gate schließt vergessen und hatte noch genau 5 Minuten, um durch Sicherheitskontrolle und alles zu kommen. Und ich habe vieles gemacht, aber ich bin nicht gestapft.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, weil genau diese Wörter und diese Differenzierung, die wir haben im Deutschen, also wie man stampft oder stapft oder, ne, das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, ob jemand trampelt oder auf Zehenspitzen geht, das hat ja alles auch eine Wirkung auf die Leserinnen und den Leser, inwiefern man sich quasi die Gefühle, die damit einhergehen, vorstellen kann. Deswegen stapfen, das stimmt schon, es ist vielleicht, ich glaube, ich habe gedacht, dass sie quasi mit schweren Schritten geht, weil sie quasi so in Eile ist, aber es stimmt schon, man könnte auch sagen, sie hastet oder sie eilt oder vielleicht irgendwie würde was sozusagen Leichtfüßigeres da auch ganz gut passen.
Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Das klingt jetzt strenger, als es ist. Wir haben das Gott sei Dank wirklich gemacht.
Es ist ja auch oft eine Frage der eigenen Assoziation bei Wörtern. Also in welchem Zusammenhang man sie kennengelernt hat, wie man sie selber benutzt. Das ist ja auch gar nicht alles so gleich. Ja, aber wir wollten ja eigentlich über KI-Übersetzungen mit dir sprechen. Und da wäre meine drängendste Frage zuerst. Was meinst du denn, Janine, wie viele der hier im Podcast vorgestellten Bücher bisher wohl von KI übersetzt worden sind?
Puh, ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ich würde fast vermuten oder hoffen, dass es bei den Büchern, die ihr vorstellt, noch nicht der Fall ist. Es gibt natürlich in bestimmten Bereichen, gerade beim Sachbuch, zum Beispiel mir fällt jetzt Springer Nature ein, dieser Wissenschaftsverlag, die machen daraus auch gar kein Hehl, dass sie KI-generierte Übersetzungen veröffentlichen und man hat auch das Gefühl, eher unlektoriert als nochmal gründlich lektoriert. Aber bei der Belletristik würde ich vermuten, dass alles noch menschengemacht ist.
In der Regel steht da ja auch immer noch ein Name einer Übersetzerin und eines Übersetzers. Und das sollte ja auch ein Zeichen dafür sein, dass da zumindest jemand mit dran saß. Aber was mich interessiert, übersetzt ihr dann wirklich vom Original Wort zu Wort jeden Satz selbst? Oder man könnte ja auch sagen, ich mache mal so eine Rohübersetzung, das spart mir viel Zeit und mache mich nur noch an den Feinschliff.
Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, so wie ja jeder Mensch andere Arbeitsweisen hat. Aber ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, die einen sind quasi der Typ Grobmechanikerin sozusagen und machen erstmal so eine grobe Version und hauen einfach erstmal in die Tasten, was ihnen einfällt und überarbeiten dann und gehen dann in die Feinheiten und auch in die Recherche. Mich würde das unruhig machen, wenn quasi erstmal so eine ganz grobe, unsaubere Version dastünde. Und ich mache dann schon eine feine Übersetzung, sage ich jetzt mal. Also, dass ich mir wirklich schon, während ich das übersetze, Gedanken zu einzelnen Wortspielen oder zu bestimmten Formulierungen mache und dann hoffentlich schon was zu Papier bringe, was relativ okay ist. Und dann gibt es natürlich nochmal einen Überarbeitungsvorgang. Also insofern gibt es sozusagen eine Grobversion bei jedem, aber bei dem einen ist es ein bisschen gröber als beim anderen.
Aber diese Grobversion, ist das denn tatsächlich oft etwas, was man in eine Übersetzer-KI reingeschmissen hat und von da ausgehend dann überarbeitet? Oder ist das eine Grobübersetzung, die man auch selbst erstmal grob macht?
Genau, eigentlich ist das eine, die man selbst macht. Aber es gibt natürlich jetzt zunehmend, ich denke auch, da kommen wir auch zum Thema Kosten-Nutzen, bestimmt auch Texte, bei denen man denkt, naja, okay, ich bekomme so wenig Honorar. Das sollte natürlich kein Argument sein, aber ich glaube, dass das manchmal eine Rolle spielt bei bestimmten Texten, dass man dann denkt, na gut, dann gebe ich das mal in die KI ein oder vielleicht auch einfach als Anregung, weil manchmal sind Texte auch schwer zu durchdringen. Also es ist auch eine wichtige Prämisse, die man wissen muss über das Übersetzen, dass es ja erstmal darum geht, den Text überhaupt zu verstehen. Also wenn man an seinen Deutschunterricht zurückdenkt, da war immer die Frage, was würde uns der Autor sagen oder die Autorin? Und so geht es mir auch jedes Mal, wenn ich übersetze. Ich frage mich auch, was will uns der Autor, die Autorin sagen? Und erstmal das zu verstehen, da kann einem eine KI auch manchmal helfen. Vielleicht Sätze, die sehr verworren sind oder komplex sind, vielleicht auch zu entschlüsseln. Und dann kann man darauf basierend auch vielleicht seinen eigenen Text schreiben.
Du würdest also sagen, grundsätzlich ist nichts Schlimmes dabei, sich von einer KI unterstützen zu lassen beim Übersetzen.
Genau, also ich würde es nicht verteufeln. Ich glaube, dass es natürlich so ist, wenn eine Technik existiert, die kann einem auch ein bisschen als Backup helfen, weil wir sind ja Solo-Selbstständige. Das heißt, ich sitze immer da allein mit meinem Text. Und manchmal wünschte ich mir, da wäre jemand, den ich fragen könnte, wie verstehst du den Text? Und das kann die KI in dem Fall sein. Zumindest ist es natürlich keine Person, die den Text richtig versteht, aber das kann zumindest helfen, manchmal in so komplexen Texten sich einen Überblick zu verschaffen. Und sonst machen wir das aber auch gerne unter den Kolleginnen und Kollegen und wir treffen uns wirklich in unserer Freizeit und besprechen unsere Texte und sagen, wie verstehst du diesen Satz? Wie würdest du das interpretieren?
Was es aber schon gibt, habe ich halt gelesen, auch im belletristischen Bereich, ist das sogenannte Post-Editing. Was bedeutet das genau? Weil das ist ja schon was ganz anderes dann.
Genau, tatsächlich, da ist die Arbeitsgrundlage eine KI-Übersetzung, die quasi zu 100% KI generiert ist. Und dann wird nur noch post-editiert, also quasi nachbearbeitet von einem Humanübersetzer. Und die Person hat dann die leidvolle Aufgabe, aus einem Maschinentext einen hoffentlich sehr gut lesbaren, guten deutschen Text zu machen, der sich flüssig und fluffig liest, so wie eine gute Übersetzung das eigentlich sollte.
Das klingt ja eigentlich ganz praktisch. Also im Grunde so ähnlich wie das, was du am Anfang gesagt hast, KI fürs Grobe nutzen und dann als Übersetzerin veredeln.
Genau, aber da kommen wir leider an eine Schwachstelle. Also das eine ist, das, was wirklich eine Grundfehlannahme ist, die ich bei ganz vielen Menschen sehe, das, was ich auch verstehe, weil gerade so Programme wie ChatGPT, die suggerieren einem ja, dass da eine Instanz ist, die denkt und die auf einen reagiert und irgendwie sich menschlich verhält, aber wenn eine KI einen Text übersetzt, dann ist da quasi keine Instanz, die mitgedacht hat. Also die versteht ja gar nicht, was in dem Text steht, sondern sie berechnet nur anhand von Wahrscheinlichkeiten, was wahrscheinlich in diesem Kontext, also in diesem Wortzusammenhang, das nächste wahrscheinliche Wort ist. Und manchmal sind diese Übersetzungen dann erstaunlich gut, vor allem wenn es quasi relativ eindeutig ist. Aber wenn ich das jetzt nachbearbeiten müsste, muss ich erstmal das Deutsche vergleichen mit dem Original, ob da nicht sich Fehler eingeschlichen haben. Und da schleichen sich immer Fehler ein. Die muss ich ausmerzen. Dann muss ich aber gleichzeitig aus diesem Maschinentext, der eben dann doch mechanisch klingt und mechanisch erstellt wurde, einen kreativen, gut lesbaren Text machen. Und das ist für mich eigentlich doppelte Arbeit.
Sind das dann wirklich ganz eklatante Fehler? Also nicht nur einzelne Wörter, sondern man kennt das ja zum Beispiel, wenn man die KI nach Recherchen befragt, dass dann manchmal wirklich frei erfundene Sachen herauskommen. Also steht da manchmal in diesen Übersetzungen im Post-Editing wirklich etwas komplett anderes?
Ja, und es liegt aber auch daran, dass Sprachen so unterschiedlich sind. Also ich habe zum Beispiel neulich ein Buch gelesen, das aus dem Niederländischen post-editiert wurde, und da sind mir einige Sachen aufgefallen. Und da stand zum Beispiel dann in der deutschen Übersetzung: Mein Geschäft gebe ich nicht auf, erst wenn man mich hier zwischen 6 Brettern rausträgt. Und ich habe gedacht, zwischen 6 Brettern? Und dann ist mir aufgefallen, ja klar, das ist einfach ein anderes Bild im Niederländischen. Bei uns heißt das, man müsste mich mit den Füßen voraus raustragen, dann gehe ich. Also erst wenn man tot ist quasi. Aber das kann die KI quasi gar nicht, dieses um die Ecke denken. Das fehlt halt, also weil es ist eben kein Mensch.
Ja, und ich meine, da kann ja auch im Ernst, weil je nachdem, wie kompliziert der erste Text ist, stelle ich mir es vor, so ein bisschen wie bei Stille Post. Also
ja.
Das Post-Editing macht eins, und wenn man dann nicht, wie du sagst, mit dem originalen Text nochmal vergleicht und du nur aus dem post-editierten Text was Neues machst, dann ist es ja nochmal was anderes. Und dann
ja.
Hat es möglicherweise gar nichts mehr mit dem Original zu tun.
Nee. Und das ist natürlich auch, da kommen wir zur Frage von Ökonomie auch, weil ich befürchte, dass manche Verlage, wir wissen ja, dass die auch zum Teil unter finanziellem Druck stehen, und dafür habe ich auch Verständnis, dass das nicht immer alles einfach ist, aber wenn man dann jemanden dran setzt, der nicht mal die Originalsprache versteht, denn das ist ja das Nächste, das passiert ja auch in Verlagen, nicht jeder kann jede Originalsprache logischerweise, aber man bräuchte jemanden, der diese Originalsprache versteht, damit die Person wenigstens beurteilen kann, ob die KI-Übersetzung stimmt.
Aber wie verbreitet ist das denn? Also hast du das Gefühl, dass das zunimmt?
Also soweit ich das überblicken kann, es gibt quasi regelmäßige Umfragen auch von unserem Berufsverband, vom VDÜ. Demzufolge sind diese Post-Editing-Anfragen noch nicht sehr verbreitet, zum Glück. Und ich glaube, dass da noch eine gewisse Zurückhaltung herrscht, zum Glück bei den Verlagen, und auch noch ein gewisser Qualitätsanspruch. Aber ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass natürlich schon einige Verlage, ich sag mal die schwarzen Schafe, da schon anfangen, damit zu experimentieren.
Also ich verstehe, dass das ein großes Problem bei literarischen Texten ist. Angenommen, wir würden jetzt Laszlo Krasznahorkai übersetzen wollen in eine andere Sprache. Da kommt es ja auch sehr auf den Stil an, auf die Wortwahl des Autors etc. Wenn das nun so eine Art Wegleseliteratur ist, ich sage mal das kleine Sommerhaus am Sund von Sörenby oder ähnliches.
Wäre die Sache. Schon wieder.
Katharina hat es schon gelesen. Wäre das dann so schlimm, das einmal zu übersetzen und schnell drüber zu bügeln?
Für mich ja. Also, aber man muss auch dazu sagen, wenn man diese Romane liest, klar, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich, wie mein Kollege Ulrich Blumenbach, Finnegan's Wake nochmal neu übersetze oder eben diesen kleinen Sommerhaus-Roman. Da sind natürlich dazwischen Welten, das ist klar. Aber auch diese Romane, die vermeintlich so leicht sind, erstens mal wollen die ja auch eine gewisse Atmosphäre schaffen. Auch da sind die Figuren hoffentlich witzig. Und auch das zu transportieren, Humor und auch eine bestimmte Atmosphäre und auch, dass die Figuren sich authentisch ausdrücken. Also das, ich habe zum Beispiel jetzt überlegt, gerade in dem Roman, den ich da übersetzt habe, Bad Tourists, wenn man SMS sich schreibt, also irgendwie, wenn dann jemand sagt, I'm arriving, und die KI würde jetzt übersetzen, ich komme an, das sagt niemand in der SMS, sondern man sagt, bin unterwegs. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten, und genau, also da würde ganz viel verloren gehen an quasi sozusagen diesem Gefühl für Figuren, auch dass jede Figur eine andere Stimme hat. Ich fürchte, das würde da sehr verloren gehen und auch einfach die Sprache so ein Stück weit abstumpfen.
Ich bin ganz bei dir, weil ich finde, auch da merkt man ja sofort, ist das sprachlich schön oder nicht schön, wenn man solche Bücher liest. Und ich finde es ganz spannend, dass man irgendwie vom Gefühl her relativ schnell stolpert, wenn es nicht gut übersetzt ist. Genau die Beispiele, die du bringst, bin unterwegs oder I'm arriving, dass man dann eben doch merkt, irgendwas ist ja so leicht schief, ohne dass man es manchmal genau festmachen kann.
Genau.
Dann ist er, wie gesagt, wesentlich strenger. Ich kann da einiges überlesen, und zu der Wahrheit gehört auch, dass es einige Bücher gibt, die das, was du gerade gesagt hast, was sie vermitteln sollten, ein bisschen Witz, ein bisschen schöne Stimmung, weniger tun als andere Sachen, wo ich dann auch manchmal denke, so, das hätte man vielleicht auch direkt mit einer KI schreiben können. Also, aber
ja,
gut, darüber
das
reden
stimmt.
Wir nicht.
Auch der Mensch macht Fehler.
Aus einer schlechten Vorlage kann man manchmal auch keine gute übersetzen.
Nee, das stimmt.
Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass jeder Text einen guten Übersetzer, eine gute Übersetzerin verdient. Und da kommt ja auch noch ein anderes Ding dazu. Das Problem der Urheberrechte. Das spielt ja beim Post-Editing auch eine ganz besondere Rolle.
Genau, also als Übersetzerin habe ich die Urheberrechte und das heißt für mich, dass ich auch am Buchverkauf beteiligt werde. Wer jetzt denkt, dass man da sehr reich wird, leider nicht, aber man bekommt zum Beispiel 0,8% vom Nettoverkaufspreis eines Buches, aber erst, wenn sich das Buch mehr als 5000 Mal verkauft hat im Hardcover. Ja, Fun Fact, leider passiert das nicht so oft.
Die habt ihr aber dann nicht, wenn es sozusagen so ein Post-Editing-Auftrag ist.
Genau, das fällt dann weg. Und das heißt, ich bin quasi doppelt benachteiligt. Ich habe keine Rechte an dem Text und ich bekomme dafür auch keine Beteiligung am Buchverkauf und bin quasi reduziert auf die Rolle einer Redakteurin oder einer Lektorin. Wobei es da auch Möglichkeiten gäbe, eventuell über ein Gerichtsurteil feststellen zu lassen, dass es eine bestimmte Schöpfungshöhe erreicht. Also das heißt, wenn ich so viel bearbeitet habe, dass es dann doch wieder mein eigener Text ist, dann könnte ich vielleicht vor Gericht erstreiten, dass ich die Autorin bin, also die Urheberin an dem deutschen Text.
Okay. Aber das ist ja sehr aufwendig.
Ja, und ich denke mir auch, ich habe keine Lust für jedes Buch einen Gerichtsprozess zu führen.
So wie es klingt, ist das ja dann doch auch eine Möglichkeit, bei der Buchproduktion Geld zu sparen. Auch wenn es vielleicht nur die 0,8% sind, aber immerhin, auch das kann sich ja ganz schön summieren.
Ja.
Es liegt also eine gewisse Verlockung darin, auch das zu benutzen. Inwiefern merkt ihr als Übersetzerinnen und Übersetzer da schon die Auswirkungen?
Also die unmittelbaren Auswirkungen merken eigentlich nur die Personen, an die solche Angebote herangetragen werden, solche Anfragen. Und das passiert natürlich jetzt schon immer öfter, auch von zum Beispiel Autorinnen und Autoren, die im Self-Publishing sind. Auch da gibt es quasi die Überlegung, ach, da gibt es ja dieses tolle Tool, da kann ich ja schon mal vorbesetzen und dann spare ich mir Geld. Also in Zeiten, in denen Verlage auch unter finanziellem Druck stehen und eben auch Autorinnen und Autoren, ist es natürlich sehr verlockend.
Wie oft hast du denn schon so ein Angebot bekommen?
Zum Glück nur ein einziges Mal, aber das hat mich wirklich schockiert, vor allem weil es ein großer Publikumsverlag war, der in den Medien war regelmäßig und auch genau in diesem Zeitraum damit, dass er seine Gewinne wieder verdoppelt hat. Und das fand ich dann schon sehr dreist, dass man dann mir eine Anfrage an mich heranträgt, bei der ich quasi doppelt und dreifach benachteiligt bin. Also ich sollte zu einem Viertel meines normalen Honorars einen KI-Text nacheditieren, also posteditieren und hätte einen Redaktionsvertrag bekommen statt eines Übersetzungsvertrags. Und damit wären mir eben diese Urheberrechte und alle die Buchverkaufsbeteiligung wären mir dadurch flöten gegangen.
Gib uns doch mal so einen Einblick, wenn du sagst, ein Viertel deines Honorars kriegst du. Wie viel ist das dann eigentlich pro Seite? Was würdest du verdienen bei so einem Post-Editing?
Genau, also in dem betreffenden Fall wurden mir 5 Euro pro Seite angeboten und normal würde man für eine Übersetzung im Schnitt 20 Euro pro Seite verdienen.
Kann man denn eigentlich im Impressum oder so sehen, ob es ein nachbearbeiteter KI-Text ist oder eine ganz originäre Übersetzerleistung? Wahrscheinlich ja, wenn dann nicht übersetzt von steht.
Genau. Der Name ist quasi das beste Indiz. Also wenn eine Übersetzerin, ein Übersetzer genannt ist, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Mensch gemacht hat. Und genau, also KI-generierte Texte müssen tatsächlich auch gekennzeichnet sein.
Da werden wir jetzt nochmal ganz genau drauf achten. Sobald wir keinen Übersetzernamen finden, wird das Buch gar nicht vorgestellt.
Richtig. Sehr gut. Nicht davon ausgehen, dass Jonathan Franzen plötzlich fließend Deutsch schreibt.
Ja, genau. Vielen Dank, Janine.
Danke euch.
Danke dir. Viele Grüße nach München.
Ja. Viele Grüße nach Hamburg.
Komm gut nach Hause.
Dankeschön. Tschüss, macht's gut. Tschüss.
Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ich hatte tatsächlich neulich mein Buch in der Hand, wo ich keinen Übersetzer, keine Übersetzerin gefunden habe.
Oha.
Und dann wirklich dachte, ach, vielleicht kann ja diese sympathische englische Autorin fließend Deutsch und hat es selbst geschrieben. Aber dann war das gar nicht so. Dann war das wahrscheinlich genau dieses Post-Editing.
Und aber woher weißt du, dass es eine englische Autorin war?
Das Buch spielte in England, sie war aus England.
Ja, aber das ist ja manchmal, das ist mir nämlich neulich passiert, das ist manchmal dann ein Pseudonym, weißt du? Und manchmal hat so ein Pseudonym auch so einen total ausgedachten Lebenslauf. Das ist mir nämlich bei einem meiner Weihnachtsbücher passiert. Anna Lindqvist, Schneeflockenträume in Schweden. Mhm. Da dachte ich so, na, das ist eine Schwedin. Und dann stand in der Vita, Anna Lindqvist liebt glitzernden Schnee, lichte Wälder und den eleganten Lauf der Rentiere im Herbst. Sie wuchs umgeben von Büchern auf, trinkt ihren Kaffee nach samischer Tradition mit Käse, grillt Würstchen in der Sauna und drückt sich gern um die Hausarbeit. Ich dachte, es ist eine schwedische Autorin, wohnt aber in Niedersachsen. Und der Lebenslauf ist, muss nicht gelogen sein, kann ja sein, dass sie trotzdem ihren Kaffee nach samischer Tradition trinkt, aber es war zumindest, war ich auf einer komplett falschen Fährte. Und Jane Crilly, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Gärtner von Wimbledon, da steht auch, dass das eine englische Autorin ist. Man findet aber keinerlei Anhaltspunkte über zu diesem Namen, außer das, was in der Vita des Verlags steht. Und es ist ein Pseudonym, aber man weiß nicht von wem. Also es kann sein, dass auch das eine deutsche Autorin ist und deswegen kein Übersetzer
drin steht. Das stimmt, da gibt es ja auch viele Krimis, die mir einfallen. Jean-Luc Banalek, der die Bretagne-Krimis schreibt beispielsweise.
Steht sicher auch nicht drin, übersetzt aus dem Französischen von.
Wahrscheinlich nicht.
Also man sollte öfter mal das Impressum sehr genau lesen.
Das stimmt. Gerade dann, wenn man über die Sprache stolpert und vielleicht denkt, Moment, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen. So schlechte Sätze wollen wir doch dieser Autorin eigentlich nicht zumuten. Aber ich glaube ja daran, dass Qualität sich dann auf lange Sicht auf jeden Fall durchsetzt, sodass bei den Büchern, die wir in unseren All-Time-Favorites haben, ganz sicher keine KI-Übersetzungen dabei sind.
Daran glaube ich wirklich auch.
Die All-Time-Favorites.
Ja, Ariane aus Grabenstedt in Oberbayern hat uns geschrieben. Freuen wir uns doch immer, wenn Leute aus so weit entfernt uns schreiben. Und hat gesagt, wir sollen mal ihren All-Time-Favorite vorstellen. Als Hemingway mich liebte von Naomi Wood. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ich sah schon Ding, 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 ja. Katharina. Genau dein Buch.
Genau, ist auch einer meiner All-Time-Favorites. Ich glaube, ich habe es schon mal ganz kurz im Podcast erwähnt, aber es ist schon sehr lange her. Deswegen kann es jetzt hier nochmal ganz in Ruhe aufgeführt werden. Als Hemingway mich liebte, erzählt Hemingways Leben aus der Sicht seiner 4 Ehefrauen. Also muss man vielleicht nochmal sagen, 1921, da war Hemingway Anfang 30, hatte Hadley Richardson geheiratet, ist mit ihr nach Paris gezogen, von Amerika aus. Die haben ein Kind bekommen. Sie hat ihm immer schön den Rücken freigehalten, als er geschrieben und fast überhaupt gar kein Geld verdient hat. Er hatte dafür eine Affäre mit der Moderedakteurin und dem Model Pauline Pfeiffer. Danke für nix. Ja, naja, so war es dann halt. Dann haben sie sich 1927 scheiden lassen und er hat direkt danach Pauline geheiratet, ist mit ihr zurück in die USA gegangen. Dann haben die in Key West in Florida gelebt. Und dort hat er wiederum eine Affäre mit der Journalistin Martha Gellhorn angefangen. 1940 sich von Pauline scheiden lassen. 2 Wochen später Martha geheiratet und mit ihr auf Kuba gelebt. Und dort hatte er eine Affäre mit der Journalistin Mary Welch. 1945, Scheidung von Martha, 3 Monate später Mary geheiratet. Also
immerhin heiratet er seine Affären.
Ja, ich glaube nicht alle. Also ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, diese 4 Leute waren nicht seine einzigen, also oder 3, nicht seine einzigen Affären. Das waren dann die er dann jeweils geheiratet hat, ja. Also er hat nicht lange gefackelt auf jeden Fall mit erneuten Hochzeiten. Und man folgt aber durch diese Perspektive der 4 verschiedenen Frauen, folgt man halt Hemingway über mehrere Jahrzehnte von den 20ern bis in die 60er. Und das ist sehr interessant und wirklich toll geschrieben. Ich habe das damals ganz, ganz gerne gelesen und Ariane hat uns geschrieben auch, der Roman erzählt von Liebe und Eifersucht, von Leidenschaft und Verrat und der Erkenntnis, dass man einen Schriftsteller wie Hemingway niemals für sich allein haben wird. Das hat Ariane sehr schön beschrieben, finde ich.
Hat sie. Und damit, Ariane, triffst du auch schon den Punkt, der mich an diesem Buch gestört hat.
Oha.
Dass so viel Entschuldigungen ja fast schon für sein Verhalten daraus gekehrt werden. Du sagtest ja gerade selber schon, danke für nix. Und wenn man gerade das erste Kapitel von Hadley liest, was ja auch so beschrieben wird, alles machten sie zu dritt und alle 3 versuchten, jede auf ihre Art, dass es jetzt nicht zur Eskalation kommt.
Ja, ja.
Hallo, da ist dieser Mann, der sich einfach nicht entscheiden kann und das ist seine Aufgabe, sich dazu zu verhalten. Und da war so mir zu viel Entschuldigung, Erklärung. Und ich verstehe das ja auch als Stilmittel, dass man vielleicht denkt, Hadley, die versucht, Verständnis für ihn zu haben. Aber ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Diese Entwicklung Hemingways dabei zu beobachten aus Blick der Frauen, finde ich total spannend, auch diese einzelnen Etappen nochmal nachzuverfolgen. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Es war nicht mein Buch.
Es war ganz mein Buch. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass Hadley auch wusste dann irgendwann, dass er mit Pauline eine Affäre hat. Und dann machten sie vieles tatsächlich zu dritt. Und gern war auch nochmal das Kind dabei. Also die Autorin Naomi Wood hat ja sehr viel aus Briefen und Tagebüchern und Quellen recherchiert. Hadley hat das vermutlich dann auch so verkauft, wie es jetzt wirklich in ihrem Innern aussah, weiß man nicht, wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, natürlich ist es, Hemingway ist kein sympathischer Typ.
Ja.
Das weiß ich natürlich. Der ist cool, Jetzt weiß ich, kriege ich bald auch wieder ganz viele Mails, dass der frauenfeindlich und Großwildjäger war. Deswegen kann man den gar nicht cool finden. Sorry, ich finde, das ist ein cooler Typ, stehe ich zu. Aber natürlich war das ein Schwein.
Ja. Frauen und gegenüber. Ja, und da, also gerade in dem Hadley-Kapitel, später, ja.
Sie tut mir auch super doll leid.
Wo dann auch noch beschrieben wird, wie er sie ja kennenlernte, und das muss ja sehr süß gewesen sein. Und wie er ihr sogar verziehen hat, das wusste ich übrigens gar nicht, dass es Hadley war, die den Koffer mit seinem Manuskript verloren hat.
Auf dem Bahnsteig stehen lassen.
Ja, genau. Dass er da ja völlig drüber hinwegging, weil er dachte, oh Gott, sie weint wahrscheinlich, weil sie mich verlassen möchte. Zumindest wird das hier in diesem Buch so dargestellt. Wird er auch in irgendwelchen Briefen geschrieben haben. Aber es korrespondiert nicht mit dem Hemingway-Bild, was ich habe, was ein weitaus schlechteres ist. Und, wobei ich ihn als Autor sehr schätze und ich gebe dir recht, er war auf seine Art auch schon, wir reden ja schließlich über die 20er, 30er, 40er Jahre. Heute würde er wahrscheinlich entweder nicht so erfolgreich sein oder sich auch anders verhalten. Also das passt schon zu seinem Charakter. Aber ja, es ist...
Es ist ein bisschen wie mit Thomas Mann, habe ich gerade mit Daniel nochmal drüber gesprochen. Wenn man das neue Buch von Florian Illies liest, alles, was wir in unserer Thomas-Mann-Folge dachten, so, ach, der war doch ein ganz netter Typ, wird da so ein bisschen zunichte gemacht. In diesem Fall ist es ein kleines bisschen umgekehrt. Man denkt eigentlich, das ist eigentlich ein schrecklicher Typ, gerade in Bezug auf Frauen. Und das Buch ist sehr versöhnlich, da hast du natürlich recht. Ja. Ich mochte es vor allem, weil man so viel erfahren hat, weil man so drin war in diesen Zeiten und wirklich so durch die 20er und ja auch noch viel so nebenbei über die Leute, mit denen er da war, Fitzgerald, die Murphys und diese ganzen Geschichten und auch über die Frauen. Also das fand ich zum Beispiel toll, dass man viel über die Frauen erfahren hat. Gerade Martha Gellhorn zum Beispiel.
Das stimmt,
bekannte Kriegsreporterin. Vieles wusste ich gar nicht davon. Und das fand ich total interessant zu lesen. Und mir hat das viel gegeben.
Also ich verstehe völlig, dass man das Buch sehr mögen kann. Ich werde es auch garantiert verschenken.
Okay, interessant. An wen?
Darf ich das sagen? Dann ist es ja so ein Weihnachtsgeschenk.
Nicht an welche Person, aber es ist immer so eine Beschreibung der Person.
Also ich würde es einer Person schenken, die gerne Biografien liest und gerne Biografien starker Frauen.
Ja, das ist gut.
Da passt es ganz gut hin. Und wenn dann noch so ein Fable für die 20er Jahre, also sagen wir so, würden wir hier nicht sitzen, hätte ich sofort gesagt, dieses Buch würde ich dir schenken, weil ich schon merkte und auch komplett verstehe, warum es dein Buch ist. Meines war es einfach nicht.
Wir stimmen ja oft nicht überein in Büchern, was es aber nicht schlimm ist und für den Podcast sogar gerade gut. Aber deswegen vertragen wir uns ja trotzdem. Das ist doch auch schön, hast du schön gesagt. Ariane und ich mögen das Buch sehr gerne. Als Hemingway mich liebte von Naomi Wood, übersetzt von Gerlinde Schermer, Rauwolf und Robert Weiß, 384 Seiten. Erschien bei Nagel und Kimche inzwischen als Taschenbuch für 14 Euro. Bevor wir zum von euch allen ja sehr geliebten Quiz kommen, hier schon mal der Hinweis an unsere neuen Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein Newsletter. Das ist ganz wichtig. Da drin gibt es immer wichtige Informationen zuerst. Zum Beispiel über Sonderfolgen, über Live-Sessions, außerdem Geschichten von hinter den Kulissen, was Jan und ich noch nach dieser Aufzeichnung vielleicht gemacht haben oder mal am Rande einer Veranstaltung, wen wir da noch getroffen haben. Sowas erzählen wir da im Newsletter. Dann gibt es auch noch Ankündigungen von besonderen Aktionen für die Community, zum Beispiel unsere Buchwichtel-Aktion und das Eat, Read, Sleep Buch des Jahres. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unbedingt den Newsletter unter ndr.de/eatreadsleep-newsletter. Diese Adresse steht aber natürlich auch in unseren Shownotes.
Genau, das lohnt sich auf jeden Fall, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit, denn da erfahrt ihr noch mehr über Bücher.
Genau, gibt auch manchmal kleine Buchtipps noch am Rande im Newsletter, die wir nicht unterbringen können hier in unseren doch schon recht langen Folgen.
So, und was es aber in unseren Folgen auch für alle neuen Hörerinnen und Hörer auch immer gibt, das ist das, was wir jetzt noch vor uns haben, nämlich unser Wettstreit. Wer weiß es?
Wer weiß mehr?
Das Quiz.
Tada.
So, unser Quiz. Ach, ich freue mich ja immer auf diese Rubrik. Mehr, weil es mir so viel Spaß macht, mir Fragen auszudenken.
Wirklich? Aber,
ja, wirklich.
Oh Gott, ich verzweifle schon an diesem Fragen ausdenken manchmal. Aber gut, diesmal ist mir was eingefallen.
Gut, möchtest du anfangen oder soll ich?
Fang du mal an.
Ich suche den Autor eines Romans, der beworben wurde mit eine sensationelle Detektivgeschichte in Prag, bei dem es um den Dämon der Stadt geht und um spannende Fragen rund um das Thema menschliches Bewusstsein, die zum Nachdenken anregen. Und nein, es ist nicht Dan Brown. Das Buch stammt von Gustav Meyrink und wurde im Jahr 1915 bereits veröffentlicht. Eine sensationelle Detektivgeschichte in Prag, wo es in den Dämon der Stadt geht und rund um das Thema menschliches Bewusstsein, menschliche Seele viele große ethische Fragen aufgeworfen werden. Klingt bekannt, wie heißt dieser Roman? Heißt er A. Der Golem, B. Das Geheimnis des Veitsdoms oder C. Die Teufelsbibel? Was hat Gustav Meyrink geschrieben?
Keine Ahnung. Ich sag der Golem.
Es ist der Golem.
Ah.
Ein Klassiker der Schauer- und Fantasy-Literatur. 1915 hat er ihn veröffentlicht. Und da geht es eben genau um diese Legende des Rabbis, der den Golem erschafft aus totem Material. Und schon damals gibt es einen Gemmenschneider, einen mysteriösen, der durch diese Stadt läuft. Und man denkt, der Golem, den kann es doch gar nicht wirklich geben. Also eine tolle Empfehlung als Ergänzung vielleicht auch zu Dan Brown. Ohne Wikipedia-Wissen, denn das gab es 1915 noch nicht.
Ja, Fisch Feinschmecker. Wird der denn auch erwähnt? In dem habe ich das möglicherweise überlesen?
Wahrscheinlich in einem Halbsatz. Aber er spielt keine so große Rolle, wie er spielen könnte.
Mhm. Meine Frage, das ist immer schön, finde ich, weil man ja versucht, ja schon immer Fragen an irgendwas anzulehnen, was in der Folge bisher schon vorkam. Und es kann auch mal passieren, dass wir die gleiche Frage haben.
Ja.
Deswegen dachte ich, hatte kurz überlegt, ob ich das mit diesem Pastiche und Melange von Proust nehme, aber dann dachte ich, das hast du bestimmt auch schon gegoogelt. Andere Frage zu Pastiches habe ich. In welchem Roman gibt es Pastiches vom Zauberberg? Also so eine Art Hommage des Autors an Thomas Mann. In welchem Roman?
Oh je, in vielen wahrscheinlich. Also mir fällt ein natürlich Zauberberg 2 von Heinz Strunk.
Dann müssen wir vielleicht auf meinen Multiple Choice zurückgreifen, weil sonst könnte das hier okay. Never Ending werden. Von diesen, die ich jetzt hier vorlese, A. Das Parfüm von Patrick Süskind, B. Imperium von Christian Kracht oder Die Blechtrommel von Günter Grass?
Also, Die Blechtrommel glaube ich nicht, auch wenn Zeit ja eine ganz große Rolle spielt, aber es geht in der Blechtrommel ja mehr um die Bundesrepublik, das Nachkriegsdeutschland. Und ich glaube auch, dass Günter Grass nicht so ein großer Thomas Mann-Fan war.
Das glaube ich allerdings auch.
So, bleiben also noch zwei. Christian Kracht, Imperium. Da fährt ein Verrückter auf eine Insel und gründet ein Kokosnussreich. Das hat natürlich schon Anwandlungen, dass da Leute kommen, um auf dieser Insel gesund zu werden. Das ist die Idee dahinter. Könnte also sein. Und das dritte war
das Parfüm.
Uff, da gibt es Anlehnung an Nietzsche, weil sich nämlich Grenouille am Ende auf einen Berg zurückzieht und in einer Höhle ganz lange vor sich hin vegetiert. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Zauberberg passt. Also sage ich Imperium von Christian Kracht.
Vielleicht ist es auch in Imperium von Christian Kracht. Das habe ich jetzt nicht durchgelesen, nochmal, um das nachzuprüfen. Ich meinte Das Parfüm von Patrick Süskind. Da gibt es angeblich auch Pastiches zu Grass, zur Blechtrommel. Das können wir mal selber recherchieren, was das alles ist. Das ist relativ komplex. Es ist nicht, das zumindest kann man sagen, es ist nicht so offensichtlich wie bei Nelio Biedermann.
Interessant. Nein, offenbar nicht, denn ich habe mein Abitur über das Parfüm geschrieben,
na,
eine Deutschklausur.
Und
habe da nicht, Thomas, habe ich
das? Und
doch?
Das wiederum legt bei mir so ein bisschen den Verdacht nahe, dass Pastiches selten so deutlich sind wie in Lazar.
Ja, hängen geblieben ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich gucke nochmal rein, was ich damals geschrieben habe.
Also, wir lesen alle nochmal das Parfüm und suchen.
Und dann alle nochmal den Zauberberg und dann alle nochmal die Blechtrommel und treffen uns wieder 2029.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage, die auch anknüpft und ich dachte gerade schon, du stellst sie jetzt. Es ist eine Schätzfrage. Denn wir haben ja viel über Sprachen und Übersetzung gesprochen. Deswegen meine Frage, wie viele Wörter besitzt eigentlich, wenn man dem Duden glaubt, die deutsche Sprache. Also wie groß ist der Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache?
Jetzt sollte ich irgendeine Zahl sagen oder hast du was?
Ich kann dir gerne was angeben. Also sind es etwa 150.000 Wörter? Sind es ungefähr 500.000 Wörter? Oder sind es über 1 Million Wörter? Wie viele Wörter gibt es im Deutschen?
Ich bin ja so unglaublich schlecht mit Zahlen. Ich wusste mal, was der aktive Wortschatz eines Durchschnittsmenschen ist, aber das habe ich natürlich wieder vergessen.
Der aktive Wortschatz sind etwa 16.000 Wörter.
Ach, das weißt du, hast du mitnotiert. Okay. Mhm. Jetzt hast du selber vergessen, wie der Multiple Choice war, ne?
Wahrscheinlich ja.
Und ich auch. Das letzte war über 1 Million, das würde ich ausschließen. Das andere war, glaube ich, 500.000 und das davor
waren 150.000.
Ich sag 150.000.
Nee, es sind tatsächlich zwischen 300 und 500.000 Wörter, sagt zumindest der Duden.
Aha.
Gar nicht so wenig.
Ganz schön viel im Vergleich zum aktiven Wortschatz.
Ja, sehr, sehr, sehr viel. Und auch zum passiven. Der passive Wortschatz liegt ungefähr bei 50.000.
Das ist allerdings ein bisschen erschreckend. Das heißt, die meisten Leute kennen 250.000 Wörter im Duden gar nicht.
So scheint es zu sein, ja. Mhm. Also müssen wir Aufklärung betreiben und Wörter wie obskur und saumselig noch häufiger reinwerfen. Zum Vergleich, im Englischen sind es ungefähr 615.100 Wörter. So viele Wörter gibt es zumindest im Oxford English Dictionary.
Ach, guck mal, das hätte ich nicht gedacht, dass es da mehr gibt.
Ich auch nicht. Das Arabische umfasst 12 Millionen Wörter. Allein 1.000 verschiedene Umschreibungen für das Kamel sollen existieren.
Das wundert mich wiederum nicht. Deswegen ist das ja auch so eine poetische Sprache. Guck mal, lustigerweise ist meine zweite Frage auch eine Schätzfrage mit Multiple Choice und es hat auch mit Wörtern zu tun. Der längste Satz von Proust im französischen Original hat 856 Wörter.
Ja.
Was glaubst du, wie viele Wörter der längste Satz in Hemingways Werk hat?
3. Ein paar mehr werden es sein.
Soll ich dir
da
Multiple Choice
fällt ja auch sein Frühwerk mit rein.
Einfach mal was schätzen.
Also ist ja sehr bekannt für seine kurzen, knappen Sätze, ja, auch für seine kurzen, knappen Geschichten. Ich würde aber schon sagen, dass er sich mal getraut haben könnte, zumindest einen Nebensatz einzubauen. So um und bei 35?
Dann mache ich mal mein Multiple Choice. A, 363, B, 424 oder C, 511.
Da war ich ja mit 35 schon mal ganz dicht dran. Ne? Ne? Ich nehme trotzdem das Niedrigste, wie viel auch immer es gewesen sind.
Es ist B, 424, also das mittlere in meinem Multiple Choice. Und dieser Satz steht in die grünen Hügel Afrikas. Ich konnte nicht rausfinden, wie lang der durchschnittliche Satz von Hemingway, wie viele Wörter der hat. Vermutlich deutlich weniger. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat, plötzlich da so 424 Wörter rauszureißen in die grünen Hügel Afrikas, falls es überhaupt so ist. Ich habe aber auch nochmal nachgelesen, dass man immer denkt, dass er sehr kurze Sätze schreibt, aber das ist gar nicht so. Es gibt schon auch häufig mehrere Nebensätze. Dass es eher so eine kurze, prägnante Sprache ist, die aber durchaus auch Nebensätze zulässt. Hm. Ja, sehr interessant. Haben wir uns beide sehr ein bisschen in diese Sprachgeschichte verliebt für diese Folge.
Sehr. Fun Fact übrigens, der derzeitige Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorka ist ja dafür bekannt, dass seine Bücher immer nur aus einem
ich
Satz
weiß,
bestehen.
Und das schreckt also mich gar nicht ab.
Ich habe ihn ja noch nicht mitgebracht als Buch, schauen wir mal. Ja. Also es geht auch noch länger als Marcel Proust.
Da würde ich erstmal ein paar willkürliche Punkte setzen, bevor ich überhaupt anfange, das zu lesen.
Jo. Damit
kommen wir zu einer wichtigen Sache, die wir noch zu tun haben.
Ja, guck und zwar hier. Diesmal unter besonderen Bedingungen.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Wir losen nämlich aus, welches Buch in der nächsten Woche gelesen wird.
Genau, das sind die besonderen Bedingungen. Normalerweise erscheint unser Podcast ja 14-tägig, aber jetzt eben wöchentlich. Das heißt, auch wir und alle, die mitlesen wollen, haben nur eine Woche Zeit, um den neuen Bestseller zu lesen. Hier drin sind wie immer die Titel von der Spiegel-Bestsellerliste, der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage.
Und der Taschenbuch-Bestenliste.
Und der Taschenbuch-Bestenliste und der
Paperback-Bestenliste.
Genau, also einige Bestseller aus verschiedenen Gegenden sind hier drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, was möchtest du ziehen? Mhm. Daniel und ich sind in der nächsten Folge.
Dann ziehe ich doch gerne für euch.
Zieh mal gerne für uns. Ich möchte gerne, dass es das Buch Rauhnächte wird.
Ist Alkemeist denn schon drauf?
Alkemeist ist drauf. Ich möchte gerne, dass es das nicht wird, weil das ist super gruselig.
Nein. Es ist, oh, so gerne hätte ich das mit euch besprochen. Aber ihr werdet euch freuen. Ein alter Bekannter. Sebastian Fitzek.
Ach.
Ein neuer Fitzek ist da. Der Nachbar.
Alle Jahre wieder.
Genau, der Nachbar ist es.
Der Nachbar.
Ich glaube, Fitzek waren bis jetzt immer Daniel und du. Nein, Playlist durfte ich damals mit sprechen. Einmal hatte ich auch schon ein Fitzek.
Okay, das Neue heißt Der Nachbar. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe aber gehört, dass einige, die den vorigen nicht so gut fanden, den Nachbar wieder richtig gut fanden. Insofern gehe ich positiv daran.
Das ist doch gut. Ich lese einfach mal mit, damit ich in diesem Rhythmus drin bleibe.
Mach das doch.
Könnt ihr mich als Hörerzuschrift zitieren?
Ja, das machen wir sehr gerne, Jan.
Wenn ihr auch mitlesen wollt und gerne möchtet, dass wir auch eure Meinung nicht nur hören, sondern vielleicht auch hier nennen, dann schreibt uns doch eure Meinung zum Buch an eatreadsleep@ndr.de.
Genau, und ich hoffe, es schreckt euch nicht zu sehr ab, dass wir alle dafür nur eine Woche Zeit haben, aber es hilft nichts. Wir gehen jetzt einfach direkt in die Weihnachtsfestspiele von Eat, Read, Sleep. Und ich kann schon mal verraten, am kommenden Freitag lösen wir einen dringenden Hörerwunsch aus der vorigen Weihnachtszeit ein. Da wurde sich nämlich von einigen gewünscht, dass wir mal ein paar Tipps für Non-Books geben. Also so Shishi rund ums Buch, dass man Buchnerds sehr gut anstelle eines Buches, weil sie schon so viele haben, schenken kann oder zu einem Buch dazu schenken kann. Und da haben wir für die nächste Folge einiges in petto. Und auch die literarische Vorspeise wird ein super gutes Non-Book-Geschenk werden. Und damit das auch wirklich klappt, haben wir uns prominente Hilfe ins Studio eingeladen. Lasst euch überraschen.
Ich bin sehr gespannt und bin sicher, wenn ich in 2 Wochen wieder hier bin, dann sieht es hier schon sehr, sehr weihnachtlich aus.
Bestimmt, auf jeden Fall. Und wenn ihr buchmäßig schon in Weihnachtsstimmung kommen wollt, könnt ihr gerne mal bei mir bei Instagram vorbeikommen. Da läuft meine Weihnachtsbuch-Challenge. Tradition inzwischen. Ich arbeite mich ja durch 12 Bücher. Wie gesagt, ich habe erst 2 geschafft. Es gibt also noch einiges zu tun.
Ja, wie gut, dass du ja sonst nichts anderes lesen musst. Ja, ich bin gespannt. Ich lese dann das Gewinner-Weihnachtsbuch von dir.
Versprochen?
Versprochen.
Du hast ja auch noch eine schöne Folge vor dir.
Eine sehr schöne.
Ich mich sehr, sehr freue. Da verrate ich mich. Ich verrate an dieser Stelle, mein Mund ist versiegelt, weil ich würde sehr gerne was verraten. Es ist sehr lustig. Ihr könnt euch alle voll freuen.
Ja, ob ich mich auch. Doch, ich freue mich auch. Wirklich.
Wir freuen uns alle. Ja, und damit, mit diesen sehr, sehr guten Aussichten, sagen wir tschüss, bis nächste Woche.
Macht es gut, bis dann.
Und wir können in der Zwischenzeit, guck mal, wir können noch drei Kekse essen und noch an drei und uns 3 Personen wünschen, die an uns denken.
Ja, wenn du mal 2, ich habe zwischendurch schon so immer wieder welche gegessen. Ich überlege. Dann denke ich jetzt nochmal.
Und du berichtest das dann auch, ne?
Ich berichte hinterher, wer sich alles bei mir gemeldet hat.
Sehr schön.
Eat, Read, Sleep.
Ja, und hier noch unser Podcast-Tipp für euch. Bosettis Woche heißt der Podcast aus unserer Extra-3-Redaktion.
Da nimmt die Satirikerin und Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti immer die Themen der zurückliegenden Tage auseinander, zusammen mit einem Gast.
Mit skurrilen Tönen aus Radio, Fernsehen und Internet wird dann da rund 50 Minuten überspitzt, gelacht und knallhart all das kommentiert, was aus Sicht von Sarah Bosetti so schief läuft.
Lohnt sich. Extra 3 Bosettis Woche ist ein meinungsstarker, kurzweiliger und überraschender Podcast. Den gibt's alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.